CropFam, Ausgabe Nummer 493. Wir schreiben den 4. November 2022. Meine Gäste heute Abend sind zahlreich. Olli, Philipp, Remo und Simon. Diesmal wirklich die volle Mannschaft aus dem Hangar 18B bei mir zu Gast. Und es geht um UFOs, Erdstelle und was die Jungs halt sonst noch so umtreibt. Und wie in jeder Sendung gibt es auch heute wieder den CropCom. Einfach auf die Seite von CropFM gehen, cropfm.at. Der Knopf ist nicht zu übersehen. CropCom einsteigen, Fragen reintippen. Vor allem im zweiten Teil gebe ich sie sehr gerne an meine Gäste weiter. Und natürlich gibt es auch die Skype-Leitung heute wieder. Auf der Startseite findet sich da der Skype-Link, ist auch nicht zu übersehen. Gleich am Anfang der blaue Skype-Link, das Icon. Oder einfach den User CropFM anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Wo und wie auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Website von CropFM schadet sicher nicht. CropFM.at, dort finden sich alle Ausgaben in der besten Qualität und ein riesiges Archiv, eben fast 500 Sendungen. Dann natürlich Hintergrundinformationen, oft gibt es Bilder etc., Links und natürlich auch Informationen zu den Gästen und bei der Gastinfo, also einfach auf den Gastnamen klicken oder eben auf den Gastinfo-Link, geht immer dasselbe Fenster auf und dort findet man dann auch die E-Mail-Adresse des Gastes oder auch bei maximierter Sendung unten findet man die E-Mail-Adresse als Link, so der Gast sie oder die Gäste sie halt angegeben haben, weil ich immer wieder Fragen kriege, wie man die Leute erreicht und auch, ja, meistens findet sich auch ein Bild dort. Ja, noch sonst gibt es viele, viele Dinge auf der Website von cropfm.at und dann natürlich den orangen Knopf in dem Herz, den CropFM Spenden-Button. Und an dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Und was man auch auf der Seite findet, so auch heute wieder, die großartigen Illustrationen von Illobrand Töpfer, von Matthias Töpfer, auch heute wieder wunderbar zur Sendung passend. Und ja, wie schon gesagt, wer eine Illustration braucht, das ist der Mann. Besuch in der 12 Apostelzeche am 23.10. habe ich mir da notiert. Ja, genau, ich war am 23. Oktober in der 12 Apostelzeche. Das ist also jener Ort, an dem Dr. Kusch und seine Frau Ingrid Kusch all diese Entdeckungen gemacht haben und diese unglaublichen Datierungen auch, also bis zu 50.000 Jahre und mehr in der Vergangenheit. Ich habe diese Figuren selbst gesehen, ich habe diese Steintafeln selbst gesehen mit diesen Ritzungen oben, ja, wo diese seltsamen Objekte abgebildet sind. Ja, das gibt's alles wirklich. Es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, sehr schräg auch dort. Das ist also vom Besitzer mit großem Aufwand und auch mit großen Kosten freigelegt worden. Ja, eben diese unglaublichen Artefakte, die man eben auch im Buch sieht. Leider, ich habe zwar Bilder gemacht, aber der Besitzer hat mich gebeten, diese eben, oder ja, uns gebeten, diese nicht zu veröffentlichen. Das heißt, man muss auf das Buch warten, das jetzt im Dezember wieder herauskommt. Ich habe es eh verlinkt. In den News findet man das Geheime Unterwelt eben neu aufgelegt in einem neuen Verlag. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, dann vielleicht doch vorbestellen. Also es ist nicht so ganz klar, wie groß die Auflage dann sein wird wieder. Und dort findet man dann all diese Dinge, die eben in der 12 Apostelzeche gefunden wurde, die auch energetisch, also was immer das jetzt genau heißt, aber das war schon wirklich eine ganz eigene Atmosphäre da unten. Und wir haben da auch viele so Hintergrundinformationen bekommen zu, ja, den Tempelrittern, die dort offenbar auch ein Lager hatten. Also da gab es auch mehrere Zweige. Offenbar war das der nicht-militärische Zweig, der dort unten quasi vertreten war. Höchst spannend, die 12 Apostelzeche in Klosterneuburg. Warum UFOs ignoriert werden, fragt sich Andreas Müller und sucht nach Antworten in einem Artikel mit dem Titel Ignoring UFOs, den er übersetzt hat mit freundlicher Genehmigung des Verfassers. Dort liest man, als er nach seiner Meinung über fliegende Untertassen gefragt wurde, gab Albert Einstein zu, dass Zeugen etwas gesehen haben. Doch dass er selbst an Antworten auf die Frage, was diese Menschen gesehen haben, nicht sonderlich interessiert war. Was es ist, weiß ich nicht, meinte er. Ich bin aber auch nicht neugierig, es zu erfahren. So viel zur Suche nach Wissen. Naja, schon ein bisschen enttäuschend, wenn er das wirklich so gesagt hat, aber okay. Warum auch immer, mehr dazu gibt's im Artikel von Grenzwissenschaft aktuell, wo auch ein bisschen der Frage nachgegangen wird, wer da was zu verlieren hätte, wenn das Ganze vielleicht doch noch einmal so richtig besprochen wird. Aber ja, es gibt halt auch viele Gründe, noch immer darüber nicht zu sprechen. Aber meine Gäste vom Hangar 18B und ich sind sehr wohl neugierig. Und hier geht's daher gleich weiter mit Olli, Philipp, Remo und Simon zu UFOs, Erdstellen und was sonst noch das Interesse der Jungs vom Hangar 18B so weckt. Ja, bis gleich. Hier geht's gleich weiter mit Hangar 18B. So, das war jetzt wieder eine kleine Schrecksekunde. Die Technik wollte nicht so richtig. Hallo, liebes Team vom Hangar 18B, hört ihr mich?
Hallo, Tal.
Ja, Gott sei Dank, es ist so, glaube ich. Wir haben da vorher jetzt, glaube ich, 40 Minuten herumgetan und dann jetzt ging es wieder nicht. Warum auch immer. Zwischendurch ging noch auch mein Mikro nicht, also es ist halt wieder mal so ein richtig toller Tag. Aber so ist es nun mal. Audio ist nicht so einfach. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder meine Gäste seid und dass man auch euch auch hört. Es klingt ja ganz super. Also wir haben jetzt eure Clip-Mikros zum Laufen gebracht und das ist ja alles ganz wunderbar hier. Also haben wir ja sehr schönen Sound. Und ja, euch braucht man, glaube ich, kaum vorzustellen. Also ihr seid also bei mir zu Gast Olli, Philipp, Remo und Simon. Alle vier sind sie die Betreiber von Hangar 18B. Remo, du hast ein bisschen eine Pause hinter dir, aber du bist jetzt auch wieder quasi dabei oder zumindest für diese Sendung heute bist du dabei. Beim letzten Mal war Simon leider verhindert, aber heute sind wirklich alle vier bei mir vertreten und das freut mich sehr. Und natürlich gibt es da die Website hangar18b.com, oder?
Genau.
Ja. Und dort findet man unzähliges Material. Also ich muss euch wirklich ein Riesenlob aussprechen. Erstens einmal sind die Sachen inzwischen wirklich total professionell gemacht, finde ich, und sehr gut auch vom Schnitt. Also das Ton, Schnitt, das ist alles wirklich, wirklich gut gemacht. Und ein unglaubliches Repertoire, was ihr da habt. Also ihr steckt da wirklich viel Zeit rein, das merkt man, ja. Also da gönne ich euch noch viel mehr als diese 20.000 Abonnenten, muss ich sagen. Okay, ja. Also mögen es mehr werden, vielleicht finden heute wieder ein paar den Weg zu euch. Und ja, UFOs, Erdställe, Himmelsgräulen, Spukhäuser und unzählige andere Dinge. Gibt es da einen roten Faden?
Ja, ich denke schon. Also eigentlich alles, was mit Mysteries zu tun hat. Aber der Fokus liegt schon auf UFOs.
Absolut, ja, aber uns interessieren natürlich auch die anderen Themen. Also das kann ja auch teilweise miteinander zusammenhängen. Also.
Ja, ich denke, unsere Videobeschreibung, die steht eigentlich seit dem ersten Tag, also auf der Kanalinfo. Ja. Das hat es eigentlich relativ gut umschrieben, ja, von UFOs über Mysterien. Und damit wir helfen können, auch das Bewusstsein zu dehnen. Genau, das.
Zu dehnen, okay.
Ja, das geht dann halt in Grenzwissenschaftsthemen rein. Und häufig ergibt sich das auch ein bisschen, oder? Durch die Arbeit. Oder ja, man lernt jemanden kennen und stößt auch wieder auf was Neues oder es geben sich Möglichkeiten. Genau, so geht das eigentlich immer weiter. Wird uns nie langweilig, ist auch gut so.
Ja, und das Paranormale, das fließt eben auch in das UFO-Thema rein, oder? Ja. Beziehungsweise beim UFO-Thema passieren immer wieder paranormale Dinge, das kann man nicht trennen, das gehört zusammen.
Mhm. Zumindest teilweise, ja.
Ja, gehört das zusammen, ja, und
ja. Ja, es kommt darauf an, also das ist ein sehr diverses Phänomen, also da gibt es halt verschiedene Ursachen dafür, aber teilweise natürlich gebe ich dir völlig recht, Philipp, richtig?
Ja.
Ich habe wirklich geübt, dass ich eure Namen an den Stimmen erkenne. Das überschneidet sich teilweise sogar sehr stark natürlich. Und man wird auch bei dem ganzen Thema, beim Thema UFO sicher nicht weiterkommen, wenn man das sogenannte Paranormale, diese klassischen Phänomene da ausspart. Also ich finde, da gibt es Riesenüberschneidungen. Aber gut, das heißt, das, was das alles für euch zusammenhält, ist das Paranormale und natürlich gibt es dann Verbindungen und ja, wie auch im Ankündigertext vorsichtig angedeutet, vielleicht gibt es auch eine Verbindung zwischen Erdstellen und dem Thema UFOs. Also würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber darauf können wir vielleicht dann heute auch noch zu sprechen kommen.
Mhm. Ja.
Mhm. Wie viele Fälle, also ich habe mir jetzt einige Videos natürlich angesehen in der Vorbereitung auch, also vor allem auch die Erdstahl-Videos, auf das möchte ich am Anfang auch dann gleich zu sprechen kommen, aber vielleicht doch noch ein bisschen beim Thema UFO jetzt zu Beginn noch bleibend, ehe wir dann wieder dorthin zurückkehren, aber wie viele Fälle mit eindeutig exotischer, also nicht reproduzierbarer Technologie kennt ihr?
Ja.
Und ich meine jetzt Folgendes, ja, wenn jetzt eine orange Kugel am Himmel steht und auch aus- und eingeht, das ist reproduzierbar. Es ist jetzt die Frage, würde das irgendwer machen? Das ist eine ganz andere Frage. Aber das ist reproduzierbar. Ich meine, ja, Objekte, die also unglaubliche Richtungsänderungen vollführen, die unglaubliche Beschleunigungen machen und solche Dinge.
Also ich würde dazu sagen, das, was Simon und ich gesehen haben, gehört zum Beispiel dazu. Das war ja, wir haben das, glaube ich, schon das letzte Mal beschrieben, aber das war ein Objekt, ein satellitenförmiges Teil, also ein kleiner Punkt, der flog und der dann plötzlich einfach beschleunigte, so dass ja, da würde alles zusammengedrückt werden bei unserer Technologie. Trotz allem, ja, man weiß ja dann nicht, ob das vielleicht schon irgendwie erfunden wurde. Also.
Das weiß man nicht. Ne? Aha, das ist, ich habe jetzt die letzte Sendung nicht noch einmal gehört, aber da beschreibt er das. Ich kann mich dumpf erinnern. Ja, okay. Ja. Also das wäre ein Beispiel. Und ja, hat euch jemand ein Video geschickt von eindeutig exotischer Technologie? Gibt es sowas? Also ich bin jetzt über nichts gestolpert, ehrlich gesagt.
Wir haben jemanden, der in einem Truck oder in einem Lastwagen übernachtet hat und ein Licht gefilmt hat, und das fliegt dann auch so weg in einem Strich. Er sagt, das Handy war in einer Halterung. Wenn das stimmt, dann wäre das so ein Fall. Ja, aber wir können da natürlich auch nur ja, auf das gute Glauben, dass das wahr ist, was er erzählt, zählen. Also, und da muss halt dann jeder bei diesen Interviews schauen, glaube ich dem das oder nicht. Also man sieht die Leute ja, das ist das Gute, finde ich. Also.
Das heißt, ja, natürlich geht es immer auch um den Zeugen. Also der Zeuge muss natürlich glaubwürdig sein. Wenn er das nicht ist, dann ist das alles sinnlos. Aber wirklich gute Fälle, die auch dokumentiert sind, sind eben rar. Ne? Sind nach wie vor rar.
Ja, rar würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen, das stimme ich Philipp zu. Das Problem ist, mit dem Auge, wenn du gesehen hast, wie etwas fliegt oder sich beschleunigt und extrem abbremst oder 90 Grad Kurven links oder rechts fliegt, sieht das nochmal anders aus, wenn du auf dem Mobiltelefon, wenn du das mit dem Mobiltelefon aufnimmst. Ja. Klar, bei Nachbearbeitung kannst du da mal etwas rausholen, aber vom Auge sieht es immer noch interessanter aus. Ich glaube, wenn wir jetzt da die teuersten Hollywood-Kameras hätten, also jeder hätte, wo da uns ein Video schickt, dann sieht das Ganze wieder ein Stück anders aus. Dann könnte man sagen...
Ja, da brauchst du aber ein Stativ für die teuerste Hollywood-Kamera. Ja, wahrscheinlich.
So, also zum Beispiel.
Es ist genau das Problem, gell? Die ist halt auch riesig und so
weiter. Genau, genau.
Ja. Ja, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die solche UFO-Fälle sammeln. Also der Ilo Brandt von Ludwiger, der hat ja schon in den 90er Jahren eine Sammlung von über 1000 Fällen veröffentlicht, wo Piloten und Militär und Polizei
klar, ich meine ja jetzt,
Fälle dokumentiert sind.
Klar, es gibt also von anekdotisch.
Ja, und das Pentagon, oder? Und also du meinst jetzt bei uns auf dem Kanal.
Ich meine jetzt einmal bei euch auf dem Kanal, ja, aber ich meine generell natürlich auch. Also anekdotisch gibt es natürlich unglaublich viele Fälle, aber jetzt wirklich dokumentiert, das Prinzip, meine ich, gibt es nicht viele. Muss ich euch widersprechen.
Reicht ja ein Fall.
Ja, klar. Es geht mir jetzt auch nicht darum, die Frage wieder zu stellen, ob das Phänomen überhaupt existiert. Das ist für mich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren relativ, oder das ist für mich geklärt. Aber trotzdem, es ist so, dass dokumentierte Fälle, die eindeutig zeigen, okay, das kann man nicht identifizieren, und zwar jetzt mit Video und Bildern, das ist natürlich auch schwierig, weil ein Standbild, gut, das kann sowieso alles sein, heutzutage sowieso, aber auch mit Video, das ist schwierig. Ne? Auch diese vom Pentagon veröffentlichten Videos, also ja, okay.
Ja. Also wir haben alle vier schon mal ein UFO gesehen.
Ja, und wir haben auf unserem Kanal, würde ich sagen, haben wir zwei, drei Dinge, die also für mich wirklich sehr interessant sind. Leverkusen zum Beispiel.
Ja. Ganz neu.
Ja, das Objekt, das da, das Nasen-UFO oder wie man das nennen soll.
Da sprechen wir jetzt von Markus, oder nein, das wiederkehrende Objekt, oder? Von Michaela und Heiko.
Genau. Ja, genau.
Okay, ja, zu dem kommen wir dann später eh noch. Ja, ja.
Genau.
Ja.
Und UFOs, also über der Schlei haben wir ein Video, da sieht man ein Am Anfang denkt man, das ist ein Flugzeug mit einem Kondensstreifen in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber plötzlich verschwindet das, also es springt eigentlich von einem Frame zum anderen, ist es plötzlich, oder in 7 Frames springt es zurück. Und ja, auch ganz eine hochinteressante Aufnahme, aber man kann da nicht sagen, das ist ein Beweis, aber das zeigt einfach was, das wir nicht erklären können. Und das ist hochinteressant.
Wenn du vielleicht das Frage... zu reproduzieren, also eigentlich unmöglich, das zu reproduzieren.
Das ist eigentlich unmöglich, ja. Ja, absolut. Ja.
Also vielleicht am eindrücklichsten sind ist doch immer, wenn man selber sowas gesehen hat.
Absolut, ja klar.
Und zum Beispiel in meinem Fall, der liegt schon sehr, sehr weit zurück, also etwa 50 Jahre. Und da hatte ich natürlich kein Handy dabei. Und da war ein UFO mit einem Durchmesser von etwa 30 Meter, etwa 50 Meter entfernt. Also, was soll es sonst gewesen sein, wenn das so nah ist und so groß? Also,
wie sah das aus?
Ja, es war einfach nur ein Licht, es war so hell, es hat alles überstrahlt.
Okay.
Und ist direkt über meinen Balkon geflogen. Also,
haben wir auch ein Video? 50,
ja, haben wir
du auch hast ein Video. Das auf Video.
Vorsicht und Philipp heißt die. Ja. Mhm.
Ziemlich am Anfang unseres Kanals, ja.
Ja, und also den Sechser, ich sage jetzt immer so, der Sechser im Lotto, wenn wir das hätten, dann würde ich mal sagen, wir sind alle zusammen vor dem Bundeshaus, am Bundeshausplatz in Bern, ja. unsere Regierung ist und dann kommen da 3 Scheiben runter und wir sehen Hunderttausende alle und das können Video-Livestreams machen mit TikTok heutzutage.
Genau.
Und dann, wenn du sowas sagen willst, das haben wir noch nicht.
Ja. Das Ding ist, dass also rein theoretisch doch. Wir haben im Jahr 2019 haben wir im April eine UFO-Sichtung in Italien von 2003. Ja. Da haben wir einen Augenzeugen, hat sich bei uns gemeldet, der ja das bestätigt hat, eigentlich von dem damaligen Video oder wo ein TV-Sender Antenna träge gelaufen ist. Also das, aber da sagen alle, das ist ja irgendwie wieder erstellt. Also ja. Da die Aufnahme so gut ist, und ich weiß auch, ja, es existieren über dieses Video auch kontroverse Meinungen, ja. Oder? Aber für uns war der Augenzeuge sehr glaubwürdig.
Also okay, das Video findet man auch bei euch. Aha, das kenne ich jetzt gar nicht.
Genau. Okay. Das ist im Jahr 2000, eben das haben wir schon 2019.
Da sieht man das UFO richtig gut.
Also, der Titel so ist UFO-Sichtung in Italien 2003. Oder? Und da sieht man das wirklich. Und ja, aber da ist wieder die Frage, ist die Aufnahme gefälscht? Das der Zeuge, wir haben wirklich Stunden mit dem gesprochen, total. Und der ist für uns absolut glaubwürdig.
Ach, da gibt es ja jemanden, der diese Scheiben da aufnimmt. Meint ihr den? Da gibt es ja jemanden, der wirklich total, also ich habe vor Jahren einmal, das ist jemand aus Italien, der diese seltsam und zwar total...
Ja, meinst du?
Bitte?
Antonio Ursi,
ja.
Meinst du? Ja, genau. Nee, der Zeuge bei uns, der hat das nicht selber gefilmt. Die Aufnahmen, die wurden eben in der Vergangenheit schon ausgestrahlt im italienischen Fernsehen. Das war eine Jugendgruppe, glaube ich, irgendwie Studenten oder so. Die waren da per Zufall und hatten eine Kamera dabei und haben das gefilmt. Aber unser Zeuge, der war zur gleichen Zeit auf der Straße unterwegs, im Auto, und hat das vom Auge gesehen. Also der bestätigt im Prinzip, dass die Aufnahme echt ist, dass das Ding wirklich da war.
Und wie sieht gesagt, aber anders aus als das von Ursi. Der hat ja unzählige Aufnahmen.
Ja, es sieht anders aus, aber es ist ähnlich gute Qualität. Also nicht ganz so, aber man sieht es deutlich, klar und deutlich. Also es ist keine Frage, ob das ein Ballon oder irgendwas anderes ist. Das ist irgendwas entweder gefälscht natürlich oder dann...
Weißt du, der Vorwurf hören wir ja häufig oder lesen wir in den Kommentaren. Also heißt häufig, ja, so schlechte Bildqualität. Und wenn du mal gute Bildqualität hast, dann heißt es, ja, ist sowieso nicht echt, oder? Genau. Also.
Ja, das ist das Problem. Das ist wirklich so. Wenn es zu unscharf ist, was soll das? Das ist zu unscharf. Und wenn es zu scharf ist, geh bitte, das ist doch sicher gefälscht. Ich weiß. Ja, klar. Das ist die der Catch-22 der UFO-Forschung.
Aber das Interessante für uns ist eigentlich, dass dieser Zeuge sich bei uns gemeldet hat. Also, und sagt einfach, ich war da auf der Straße zusammen mit meiner Frau und meinem Kind. Warum sollte das jemand machen? Also einfach so aus dem Blauen hinaus. Wir hatten damals vielleicht noch irgendwie 12.000 Abonnenten oder so. Also,
ja, wir bezahlen ja nichts.
Wir bezahlen nichts, genau. Also, und der hat sich einfach gemeldet und gesagt, ich habe das von Auge gesehen und ich kann bestätigen, dass diese Videoaufnahme das zeigt, was ich auch gesehen habe. Und das ist für mich schon, oder für uns alle, sehr, sehr ja, interessant, und er war glaubwürdig. Also,
ja. Ja. Jemand fragt eben, Antonio Ursi ist real? Fragezeichen. Also ich weiß es nicht. Wisst ihr, wie, ich meine, der ist natürlich auch stark kritisiert worden und angegriffen, ja, ja, und Leute haben gesagt, auf jeden Fall gefälscht. Ich habe dann damals irgendwann, bin ich halt, ja, ich habe das jetzt nicht analysiert. Wisst ihr, ob der inzwischen entlarvt wurde oder, mhm, oder?
Also ich habe das auch sehr stark verfolgt, als das aufkam, und ich muss sagen, ich habe einfach irgendwann nichts mehr gehört von ihm. Also
ja, stimmt, der ist einfach verschwunden, das ist auch interessant. Ja, 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 ist interessant.
Ja, aber es gab auch nicht irgendwie, meiner Meinung nach, jemand, der wirklich beweisen konnte, dass da was gefälscht war.
Ist auch schwierig,
er, ja. Und dass er deswegen quasi verschwunden ist, er war einfach weg, so habe ich das empfunden. Also
ja, stimmt. Ja. Genau, ich habe dann irgendwann völlig, mir ist jetzt gerade ist er mir eigentlich eingefallen, weil ihr einen aus Italien angesprochen habt. Oh. Aber bevor wir, oder gehen wir jetzt vielleicht wirklich zu diesem anderen Thema, dem ihr euch ja in diesem Jahr ziemlich als Schwerpunkt gewidmet habt, nämlich dem Thema Erdstelle, wie passend, ist ja auch bei mir in diesem Jahr jetzt irgendwie ein Schwerpunkt gewesen, sozusagen, nachdem ja dieses Buch von Heinrich Kusch doch. Gut, das war jetzt schon voriges Jahr, aber dieses Jahr gab es dann noch ein Interview mit ihm. Und das hat wirklich sehr, sehr viel, sage ich mal, Staub aufgewirbelt, ist dann zwischendurch ja auch wieder vom Markt verschwunden, kommt jetzt wieder zurück und so weiter. Ja. Und ihr habt mit einer sehr interessanten Dame da auch zusammengearbeitet, mit Helene Wieder, die zu Erdstellen eine sehr interessante Definition hat: wenn man keine Lösung hat, keine sinnvolle, dann ist es ein Erdstall. Das hat sie einmal wortwörtlich gesagt in einem eurer Videos, und da hat sie recht. Also man kann auf eurer Seite, und da muss ich auch nochmal sagen, also unglaublicher Einsatz, auch Ramon, der da mit dabei war, schöne Grüße an ihn, falls er das hört. Also unerschrocken, vor allem, also der klettert da in Löcher rein. Also er geht da durch den Wald, findet irgendwo ein Loch, klettert da rein und plötzlich ist dort dann ein relativ schön gearbeiteter Gang mit der bekannten Form. Nicht immer spitz zulaufen, also es gibt da auch welche, die dann oben überhaupt eine glatte Decke haben mit Ecken und Kanten, was extrem schwer herzustellen ist. Also ich kann mich erinnern, also auch die Frau Wieder streicht das ja hervor, aber ich weiß das aus einer anderen Richtung, nämlich aus den Kornkreisen, der Michael Glickman, der inzwischen leider schon verstorben ist, der auch der Architekt war, der hat in seinem Buch, ich glaube, es war das letzte, das er geschrieben hat, habe ich jetzt den Titel nicht parat, der hat dort ein ganzes Kapitel, glaube ich, der Tatsache gewidmet, dass es da tatsächliche Ecken und Kanten in den Kornkreisen gibt und wie schwierig das ist, eigentlich die zu machen. Ja? Mhm. Und in Stein ist es ja noch viel schwieriger, würde ich sagen. Und ihr habt da, glaube ich, was sind 10 Folgen oder mehr jetzt schon über Erdstelle, wo ihr also verschiedenste, gut, man muss jetzt sagen, mutmaßliche Erdstelle, weil man weiß es ja, ich meine, es gibt ja keine Definition, also wo ihr einfach Gänge besucht, die, also ihr macht da keine Datierungen, aber die eben so aussehen wie auch Gänge, die unter anderem Heinrich Kusch in Österreich erforscht hat und Erdstallforscher im ganzen deutschsprachigen Raum, die einfach keine Erklärung haben, wofür man die angelegt hat und wer die angelegt hat und vor allem wann.
Ja, wir sind, wie du sagst, Helen Wieder, wir sind sehr, sehr froh, dass sie sich da bereit erklärt hat. Wir haben sie, ich weiß nicht mehr, Anfang Jahr irgendwann angefragt, ob sie mit uns da mitkommen würde, weil wir wussten, dass sie die Gänge kennt, also sie weiß, wo die sind, und sie hat sich da bereit erklärt, und ja, dann sind wir mal losgezogen und das ist hochinteressant. Also ich war noch nie in sowas drin bisher. Ich habe das teilweise umgehauen fast, also so Ägypten in der Schweiz habe ich ein paar Mal gesagt. ja, mal so als Einleitung und Ramon war zum Glück auch dabei, das war super. Wir kennen ihn schon ein bisschen länger. Er ist ja, ich würde sagen, die rechte Hand von Erich von Däniken. Organisiert die ganzen Reisen, ist der Sekretär und so weiter. Hat riesig Spaß gemacht bis jetzt und ist ein Thema, an dem wir sicher dranbleiben werden, weil wir haben da ein paar Fragen offen.
Ja, und interessant war, dass der von Däniken und der Ramon Zürcher gar nicht wussten, dass es Erdställe gibt in der Schweiz. Ja. Der Professor Heinrich Kusch hat ja am AAS, also am One-Day-Meeting letzten Jahres, letzten Herbst darüber berichtet. Das heißt, er hat eine Speech gehalten an diesem One-Day-Meeting, organisiert von der AAS. Und so sind, weil wir das ja gefilmt haben und dann auch auf unserem Kanal hochgeladen haben, da sind wir überhaupt darauf gekommen. Da ist was unglaublich Interessantes. Er spricht ja von einem Alter, diese Erdstelle, die er in der Steiermark, und da sind, er sagt, er hat schon 800 Erdstelle alleine in der Steiermark entdeckt oder besucht. Und er bringt eine Datierung von möglicherweise, je nachdem, 15.000, 20.000 Jahre bis 52.000 Jahre.
Also das, was er in der Apostelzeche entdeckt hat, dort haben sie Datierungen, die jenseits der 50.000 Jahre sind. Ja. Die meisten Erdställe sind dann mit TCM datiert und so weiter und die gehen dann so auf 20.000 Jahre oder jedenfalls jenseits. Ja. Also jenseits des Neolithikums, irgendwie der Jungsteinzeit, ziemlich weit davor. Ja,
und, ja, und dann haben wir uns einfach gefragt, gibt es das auch in der Schweiz?
Genau, ja.
Und haben die Frau Dr. Helene Bieder gefunden, die auch naturwissenschaftlich das Phänomen schon untersucht hat, oder Phänomen dieser Erdstelle. Es gibt auch ein Erdstalljournal, ein wissenschaftliches. Ja. Das hat sie uns dann auch gegeben und dann haben wir halt angefangen und auch Leute kennengelernt, die noch viel mehr Erdstelle kennen als die Frau Wieder.
Ja.
Der Matthias, oder?
Ja.
Der war jetzt auch einmal mit uns dabei und der kennt noch viel weitere. Also es scheint, dass es das nicht nur in Bayern und in der Steiermark gibt, sondern eben europaweit.
Was ich ganz schön finde, ist, dass du bei solchen Forschungen diverse Disziplinen vereint hast. Also Leute von Geologie, jetzt in diesem Fall von Frau Dr. Helen Wieder, aber auch Bergbau, wie sagt man dem? Bergbaugesellschaft, wo solche Sachen auch schon hat, aber irgendwie nicht groß darüber spricht und so kommen die ganzen Leute zusammen und man kann etwas bewirken und das finde ich eigentlich ganz schön an diesem Thema, zum gemeinsam etwas erarbeiten und das glaube ich auch in der Zukunft, dass nur gemeinsam wir allgemein Menschheit bessere Lösungen, Ergebnisse erbringen kann, weder da Einzelkämpfer darauf losgehen.
Und das hat super zusammengepasst mit uns. Wir haben ja eigentlich jeden Sommer, also wir versuchen nicht nur zu Beginn, als wir begonnen haben mit Hangar 18B, war das ja eben, wir gehen raus und schauen in die Natur. Und somit haben wir auch jeden Sommer eigentlich versucht, das dem nachzugehen. Und das war natürlich ideal, auch während der vergangenen Jahre in der Schweiz eigentlich eine Tätigkeit oder ein Abenteuer zu erleben, wo wir dann dokumentieren können.
Ja, und es ist halt so, wir gehen da, das sind eigentlich die ersten Besuche, man muss das ein bisschen so sehen. Wir möchten mindestens bei 3-4 Stück nochmals zurückgehen und gewisse Dinge genauer anschauen gehen. Es ist halt so, wie gesagt, wir sind da das erste Mal rein und da kann man, wir haben einen Erdstall, da geht es hinten nochmals 1,70 Meter runter.
Ja, und, genau, den habe ich, glaube ich, jeder notiert.
Ja, das ist, da kannst du dann nicht mehr einfach hochklettern, weil das ist alles Sand und ja, wir brauchen da ein bisschen Ausrüstung, aber wir werden einige davon nochmals anschauen gehen, die interessantesten davon. Und das nochmals genauer
dokumentieren. Zu vermessen, welche noch zu vermessen sind, also ein bisschen wissenschaftlich da.
Ja. Alhambra schreibt, ganz Schweiz ist wie ein Käse durchlöchert. Ich glaube, wir haben in der letzten Sendung, haben wir euch ja eben einzeln jetzt noch vorgestellt. Also ich bin da jetzt relativ schnell gleich in Medias Res gegangen. Wer sich jetzt, wer ein bisschen mehr über euch erfahren möchte, der kann die erste Sendung hören. Natürlich würde ich sowieso empfehlen. Und natürlich kann man auch auf eure Namen klicken und dann ist bei jedem so ein bisschen eine Bio, aber ihr tretet ja quasi nur mit den Vornamen auf. Ne? Also ja, okay. So halt anonym irgendwo. Ja, und deshalb wollen wir jetzt auch eure Personen dann nicht so in den Vordergrund stellen. Nur also es geht halt jetzt mehr um die Sache quasi, falls sich da jemand gerade fragt, warum wir da relativ schnell darüber gegangen sind. Aber ihr macht das ja jetzt schon eine Zeit lang. Hangar 18B gibt es jetzt schon seit...
Ja, genau, 8 Jahre.
Also 8 Jahre, unglaublich. Ja,
ja
wie gesagt, August, also ein
5. August 2014 haben wir angefangen. Das weiß ich so gut, weil am gleichen Tag wurde mein Sohn geboren.
Unglaublich, okay.
Also morgen im Spital und am Nachmittag haben wir Hangar 18B gegründet.
Ja, so war das ungefähr, ja.
Ja. Und jetzt haben wir... über 300 Videos produziert.
Ja, über 400.
400.
Ja, und teilweise ja wirklich kleine Dokus, muss man sagen. Also ihr fahrt da auch wirklich in der Gegend rum. Also wirklich unglaublicher Einsatz und auch von der Nachbearbeitung und so. Also Hut ab. Eine großartige Sammlung, die ihr da habt. Und die wächst ja auch noch ständig. Und ich habe auch verlinkt diese interaktive Google Map. Wo ihr dann eigentlich jede dieser, also kategorisiert nach verschiedenen Phänomenen, UFOs, Himmelsscrollen, Kornkreise, glaube ich, und noch irgendwas. Was das vierte war?
Das vierte ist so ein Mix eigentlich. Ja. Und dann sieht man einfach am Icon an, ob es um einen Bau geht. Also die Erdstelle sind beim vierten drin.
Paranormales, also den Geist, glaube ich, noch.
Ja, Geist, genau, Paranormales und so, ja.
Ja, genau, und dort ist dann immer, wenn es ein Video oder einen Beitrag gibt, ist der auch verlinkt, also wirklich, wirklich sehr gut aufbereitet, muss ich sagen, vorbildlich, ja, mit Schweizer Präzision.
Ja, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf.
Ja. Oh ja, da könnt ihr auch stolz drauf sein, auf jeden Fall, ja. Das ist schon.
Mir tat die Hand weh beim Erstellen der Karte, weil ich musste so oft Ctrl-C, Ctrl-V drücken, dass ich am anderen Morgen hatte ich eine kleine Sehnenscheidenentzündung. Also ging dann zum Glück schnell weg, aber.
Naja, das kann schon sein.
Wir glauben einfach, das ist spannend für Leute, die, sagen wir, die wohnen irgendwo auf Sylt und dann wollen sie mal schauen, gab es da schon mal einen Fall? Und dann können sie das anklicken.
Ja, sogar in Graz gab es ja ein paar Fälle. Ja. Gibt es ja auch immer wieder. Spearhead fragt, passt, ein bisschen wollen wir jetzt aber schon noch bei den Erdstellen bleiben, aber ich frage die Frage jetzt trotzdem, was ihr von David Jacobs und seiner Arbeit haltet, der ja da postuliert, dass wir da von hybriden ETs unterwandert sind.
Ja, also ich glaube, dass Philipp der bessere, also Ansprechpartner vom Wissen her, aber ich denke, dass es durchaus eventuell so Programme gibt, weil wenn man rein unsere Doppelhelix der DNS anschaut, dann gab es immer wieder, wo auch Genforscher sagen, so komische Einschnitte, wo sie noch nicht erklären können, warum das jetzt nicht mehr schön die Doppelhelix ist, sondern wie so ein kleiner L-Schlag drin hat, was sie noch nicht wissen, was das genau zu bedeuten hat, grafisch, also wenn man so darstellt, denke ich schon, dass da eventuell etwas von außerhalb da gekommen ist, ob es jetzt mutmaßlich war oder nicht, also aktiv auf ein Labor, also auf einen OP-Tisch da irgendwelches Genzeugs mutiert wurde, ist, weiß ich nicht, aber dass da Eingriffe gibt, das denke ich schon. Und das hat ja auch der Entdecker der Doppelhelix, weiß den Namen nicht
Krieg.
Mehr. Ja, genau, hat das auch gesagt, dass, also kam auf seinem Schluss, da ist irgendetwas passiert und er hat dann den Begriff Panspermie das erste Mal eigentlich in diesem Zug verwendet.
Ja gut, aber Jacob sagt schon, dass die jetzt unter uns leben und dass da ein Zuchtprogramm existiert und dass die uns unterwandern. Also jetzt wirklich auf das bezogen. Was haltet ihr davon?
Ja, also ich habe alle Bücher von Jacobs gelesen. Der ist ja schon lange auf dem Gebiet tätig, also für Entführungen durch Außerirdische.
Er ist Historiker, glaube ich, ne? Interessanterweise, obwohl er sich für historische UFO-Fälle dann wieder nicht so interessiert, ja?
Ja, und nach dem Tod von John Mack ist er wahrscheinlich der reputierteste Entführungsforscher, den es noch gibt, würde ich sagen. Und er hat eine Entwicklung drin, also am Anfang in seinen ersten Büchern schreibt er nicht, dass wir unterwandert sind, und sondern schreibt einfach, wie das ein John Mack oder wie ist der andere, der schon in den 80er Jahren, dieser Kunstmaler, der eigentlich mit dem Thema angefangen hat.
Der in New York.
Ja, genau. Ja, fällt mir der Name im Moment nicht ein, aber der ist ja auch schon gestorben.
Ja, ja.
Und er hat im Prinzip einfach auch. Er
wird wahrscheinlich gleich im Chat kommen. Wird wahrscheinlich gleich im Chat kommen, ja.
Ja. Der Jacobs hat Rückführungshypnosen gemacht mit seinen Patienten und hat einfach nur berichtet, was in diesen Protokollen drin ist. Und
Hopkins, vielen Dank,
Micha. Ja, Bad Hopkins, sorry.
Vielen Dank, Micha.
Mein Gedächtnis wird nicht jünger. Und er hat eine Entwicklung drin. Also das heißt, seine neuen Patienten berichten halt was anderes, als die berichtet haben vor 10 oder vor 20 Jahren. Und für mich gibt es keinen Grund, das anzuzweifeln. Warum sollte er was anderes bringen? Es ist einfach interessant, er ist der Einzige, der von Hybriden spricht und eben, dass die uns unterwandern und sich einschleusen. Er ist der Einzige, der das berichtet, aber ich glaube ihm, dass seine Patienten das ihm berichtet haben in den Rückführungsdosen.
Also wir haben,
was immer das heißt.
Wir haben über das Thema...
Vorsicht, ein bisschen mit Mikro, also ihr stößt da öfter an, glaube ich, oder so. Also es gibt ein bisschen Nebengeräusche.
Wir haben zu dem Thema ja auch ein Gespräch geführt mit Marcel Polte, das heißt Entführung durch außerirdische Reptiloiden, das, ja, von dem her gibt es da auch noch spannende Infos, wo ich denke,
also Marcel Polte... Ja, den hatte ich auch schon öfter zu Gast. Ja. Ja gut, okay, also keine Ahnung.
Also der macht auch Rückführungshypnosen,
ja,
aber er hat keinen Patienten oder keine Patientin bis jetzt gehabt, die gesagt haben, dass wir infiltriert werden von Außerirdischen.
Eben, das sind, also irgendwo habe ich das Gefühl, dass die einzelnen Forscher dann irgendwann einmal eine Theorie entwickeln und dann halt die Dinge mehr und mehr entlang dieser Theorie auch interpretieren. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist
würde
so.
Würde ich nicht sagen. Der Jacobs interpretiert gar nicht. Er hat die Protokolle von dem, was die Patienten oder Patientinnen gesagt haben während der Rückführungshypnose. Und wenn da eine sagt, da gibt es außerirdische Junge, die versuchen, bei uns zu wohnen. Sie wissen nicht, wie man eine Telefonrechnung bezahlt oder eine Fernsehrechnung. Sie müssen solche Dinge noch lernen und diese Frau muss die schulen. Also die Entführte muss die schulen. Und er interpretiert gar nichts. Er schreibt in seinen Büchern nur das, was ihm berichtet wurde.
Mhm.
Ja.
Ich gebe es zu, ich habe noch keines seiner Bücher gelesen. Ich kenne ihn nur aus Interviews, muss ich sagen. Also, okay. Mhm. Aber ja, auch die Rückführungshypnose ist ja auch keine einfache Technik. Aber gut. Wollen wir uns da jetzt nicht so weit in das vertiefen, aber trotzdem danke für die Frage, ist natürlich auch ein spannender Aspekt und ja, viele dieser Rätsel hängen mit auch letztlich mit unserer Entstehung zusammen und liegen da irgendwo in der Vergangenheit. Und ja, auch die Entstehung der Erdstelle liegt eben in der Vergangenheit. Und um jetzt auf das wieder ein bisschen zurückzukommen, einen Erdstall, den ihr da besucht habt, im Krauchtal, den fand ich sehr spannend auch. Ich sage jetzt einfach mal Erdstall dazu, es ist halt einer dieser Gänge, ja. Oder auch Stollen, oder wie immer man dazu sagen möchte. Die sind halt alle auch relativ schön gearbeitet. Also die sind auch die, die ihr besucht habt, relativ ähnlich. Also man sieht da diese Bearbeitungsspuren an den Wänden, die immer relativ ähnlich aussehen, die eigentlich nur mit einem Eiseninstrument, Werkzeug haben entstehen können, etc. Und ja, dieser Stollen im Krauchtal mit einer Höhe bis zu 3 Meter.
Mhm. Ja, der war wirklich außergewöhnlich, also von den Details her. Also er hat diverse Absätze, er hat eine flache Decke, was einfach einen viel größeren Aufwand bedeutet. Also wir erzählen ja in der ersten Folge etwas kurz auch über die Erdstelle und wenn man einfach davon ausgeht, ein Bauer sucht zum Beispiel Wasser, dann macht er ein Loch und bestimmt keine gerade Decke und die Absätze sind wirklich so alles präzise ausgearbeitet. Da hat er sich schon von den restlichen auch abgehoben, ja.
Ja, ich frage mich auch, wie kann das sein, dass das ist ja Sandstein, das splittert, also wenn man da so einen schönen Absatz machen möchte, dann muss man wirklich fein arbeiten. Wenn man da einfach reinhaut, dann splittert alles weg. Also, und wenn, wie Simon sagt, eine Quelle gesucht wird, dann versucht man halt möglichst schnell in den Hang reinzukommen. Da ist es ja völlig egal, wie das ausschaut. Also,
ja, bei Erdstellen wurden definitiv keine Quelle gesucht.
Ja, genau. Ja, aber das ist die offizielle. In der Schweiz ist es die offizielle Erklärung für diese Stollen. Aber das seien Quellstollen und das ist einfach Quatsch. Also zumindest bei den einen da, die paar wenigen. Also,
Also eben diese Erdstelle, die Wände und die Decken sehen im Prinzip immer gleich aus. Jetzt der im Krauchtal war vielleicht, die Decke war noch ein bisschen schöner
der bearbeitet. Der war schon spezieller.
Doch, aber die Wände waren genau gleich wie alle anderen.
Aber schmaler. Und
ja, höher, okay, ja. Aber nicht ein großer Unterschied. Also es sieht sehr ähnlich aus. Und offiziell heißt es ja, die wurden vor etwa 150 Jahren angelegt. Ja. Oder vor 100 Jahren. Also, nein, umgekehrt gesagt. Offiziell wird gesagt, die wurden im Mittelalter erstellt. Aber im Mittelalter gab es keine Maschinen. Und wenn man da drin ist, das sieht einfach aus, wie wenn das von Maschinen gemacht wurde. Aber Maschinen gibt es erst seit 100 oder 150 Jahren. Mhm. Also die offizielle Theorie widerspricht sich ja selbst. Wie soll das gemacht worden sein im Mittelalter?
Also auch bei einer Maschine stelle ich mir die Frage, wie geht das, dass das so exakt, das würde ich dann eher von Hand machen, aber dann, wie gesagt, mit ganz feinem Material, aber das sieht man dann auch nicht. Also die Spuren, die sehen ja aus, wie wenn die Stufe runterkommt, so die 20 Zentimeter, da hat es ganz wenige Einhackungen drin, also wo vielleicht mal eine Hacke eingeschlagen hat. Und trotzdem ist das so gerade und nichts ist rausgebrochen. Also ich habe da keine Erklärung, wie man das macht. Also.
Salomon fragt, habt ihr Fotos? Nein, sie haben nicht nur Fotos, sie haben da ganze Dokus drüber. Wie gesagt, geh einfach auf ihren YouTube-Kanal und dann das kannst du mit ihnen wirklich durch die Erdstelle marschieren. Und
das ist die Folge 4 vom Erdstall Krauchtal.
Genau, ja. Also man kann ja bei diesen YouTube-Kanälen noch suchen, wie ich jetzt erfahren habe. Also rechts oben gibt es da die Lupe und da kann man dann zum Beispiel nach Krauchtal suchen und dort findest du das dann. Und jemand anderer fragt deine Gäste bitte mal, ob sie in den Erdstellen auch Artefakte gefunden haben und wenn ja, was?
Wir haben nichts gefunden. Die Erdstelle, die wir besucht haben, die waren aber natürlich schon begangen worden vorher. Also Krauchtal war wahrscheinlich relativ lange zugeschüttet. Und,
also was heißt das? Wie viele Jahre?
Ja, ich denke, die meisten sind wahrscheinlich seit 30 oder 50 Jahren schon bekannt. Also, und hin und wieder ging halt wer rein. Und Nee, die waren alle leer. Auch Helen Wieder sagt, alle, die sie entdeckt haben, früher schon, die waren fundleer. Also ich glaube, Professor Kusch ist da wirklich der Einzige, der Artefakte gefunden hat in Erdstellen, was mir bekannt ist. Also.
Anonym 10 fragt, wo genau befinden sich die einzelnen Erdställe? Könnte es nicht sein, dass sie in vergangenen Zeiten als Verteidigungsgänge genutzt wurden? Befanden sich darüber früher Festungen oder ähnliches?
Ja, vielleicht am besten unsere Dokus mal schauen, weil das sind Tunnels oder Stollen, die enden einfach. Also man kommt da nicht mehr raus. Also wenn da flüchtet man sich damals sicher nicht rein, wenn ein Feind schon relativ nahe ist.
Ja, macht keine Belüftung. Das heißt, wenn dann vorne jemand ein Feuer macht, dann ist vorbei. Derselbe Hörer sagt, immer die Sache mit den Hilfsmitteln oder Maschinen, vielleicht hatten die Menschen damals einfach viel mehr Zeit, das glaube ich jetzt wirklich nicht, aber okay.
Ich auch nicht,
ja. Und durchaus auch Materialwissen, müsste man mal einen Werkzeugmacher fragen. Ja, aber das kann sogar ich beantworten. Also zum Teil, wie gesagt, die Datierungen gehen da teilweise sehr, sehr weit in die Vergangenheit, also weit noch vor der Eisenzeit, wo man sich also fragen muss, hatten die überhaupt einen Hammer und Pickel damals, mit dem die das hätten machen können? Natürlich im Mittelalter wäre das alles möglich, aber man findet dann halt auch nirgends, wo die eisenerzeugenden Betriebe in der Nähe, weil die haben ja da unglaublich, oder Schmieden und so weiter, man findet nicht den Bauschutt, wo der hingetragen wurde. Und die Frage ist halt, also so einen Erdstall in den Felsgestein zu treiben, ist eine unglaubliche Arbeit. Und jetzt ob mit Maschinen oder nicht, sagen wir, die haben keine Maschinen gehabt, das ist noch viel. Es ist einfach unglaublich, dass man sich diese Arbeit antut und heute, wie eben die Frau Helene wieder, ich habe das ja am Anfang zitiert, sagt, also wenn man keine Lösung hat, keine sinnvolle, dann ist es ein Erdstall. Also diese Bauwerke sind in jeder Hinsicht rätselhaft, auch von der Präzision. Also Heinrich Kusch hat da einige dokumentiert, die derartig symmetrisch waren, ja, und auch noch um einiges feiner gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aufnahmen kennt aus seinen Büchern, als die ihr jetzt da gezeigt habt. Das einfach so zum Spaß macht, das erscheint mir einfach keine tragfähige Erklärung zu sein. Es tut mir leid. Nur um irgendeine Erklärung zu finden, das ist mir jetzt dann auch zu wenig. Und dieser Erdstall im Krauchtal, der ist also bis zu 3 Meter hoch. Wozu?
Ja, definitiv.
Also, oder waren da
eher mehr.
Wozu?
Eher mehr,
oder sind die da mit Stelzen reingegangen? Ja? Und dann 1,6 Meter, glaube ich, also die Höhe variiert. Und unten sind die sehr eng. Also die sind, also vor allem der im Krauchtal ist unten eng und wird dann weiter, was auch irgendwie, warum?
Man weiß es nicht. Das Ganze ist ja im Emmental in der Schweiz, die letzten Erdstelle auch, die wir dokumentiert haben. Und Helen Wieder sagt da ganz klar, da wurde nichts abgebaut. Also es macht keinen Sinn, in diesem Sandgestein nach irgendwie Edelsteinen oder also nach Gold oder nach Metall zu suchen. Weil das ist alles irgendwie Meeresmolasse, also es wurde mal von einem Meer dort ab hingespült. Die sind auch nicht für das gemacht, also das war keine Minenoperation oder so.
Trust No One schreibt auch ganz richtig, die Erdställe sind zu eng, um mit mittelalterlichen Werkzeugen die Gänge zu bearbeiten. Das stimmt auch, man kann da gar nichts mit dem Hammer überhaupt ausholen und so. Also das hat auch Heinrich Kusch ausgeführt in seinen Büchern. Jemand schreibt, ich finde es schade, dass Tarek nicht das sagen kann, was er wirklich weiß, Kusch und so weiter. Nein, ich sage da eigentlich so ziemlich alles. Aber gut, es gibt halt auch Dinge, die sind so spekulativ, das hätte jetzt gar keinen Sinn. Sind die Eingänge versteckt oder direkt sichtbar, will Rickard wissen. Einige davon sind ja, also da gibt es doch eine Episode, wo er wirklich in ein Loch im Wald klettert. Also das schaut aus wie ein Fuchsbau. Ich wäre da nie reingestiegen. Ramon steigt da rein, drinnen Spinnen und alles Mögliche. Es ist ekelhaft. Und drinnen ist auf einmal ein Erdstall, der genauso wirklich sehr schön gearbeitet ist. Also
ja, aber interessanter sind eigentlich die Erdställe, die unberührt sind. Und der im Krauchtal, ich glaube, der wurde in den letzten 15 Jahren nur einmal, ist da jemand rein. Also das heißt, der wurde ja vor 20, 30 Jahren wurde der entdeckt, weil eine Kuh eingebrochen ist.
Das ist nicht tot, nein.
Der Bauer hat eine Wasserquelle. Erzähl mal, wie der Krauchtal entdeckt wurde.
Der Bauer wollte eine Quelle suchen und kam mit dem Bagger und grub alles auf und stieß dann auf diesen Tunnel und dann... so wurde der entdeckt und dann wurde er halt wieder aufgeschüttet, der Berg, und der Zugang mit einer Röhre, mit einer Betonröhre hergestellt.
Also und das war vor etwa
30 Jahren.
Und dann sind sie nur einmal, etwa vor 15 Jahren, sind sie reingegangen. Das heißt, der wurde entdeckt vor 30 Jahren und er wurde nur einmal besucht und wir waren jetzt die Zweiten.
Aber der andere, der Tarek erwähnt hat, der ist auch sehr interessant, weil der geht dann ja am Ende nochmals diese 1,70 Meter runter. Und ich war ja da auch drin und ich habe mich einfach gefragt, jetzt hat man da einen Stollen gegraben, der war nicht
das
so
lang. Das ist der Wurzeleck?
Ja, genau, Wurzeleck, genau. Ja. Da hat man einen Stollen gegraben, der war vielleicht 20 oder 30 Meter lang, also nicht so lang. Jetzt angenommen, der Bauer sagt, okay, ich habe genug, ich finde nichts. Dann war zuerst mal die Rückwand, die war wieder richtig schön flach gerade gemeißelt. Also wenn du in einen Berg reingehst und du hörst auf, dann lässt du das so, wie das ist. Und dann ist das nicht am Ende flach und schön. Und dann gab es dieses Loch, das war auch wieder rechtwinklig, richtig schön ausgehoben. Also wenn du als Bauer sagst, ich höre jetzt hier auf, aber ich schaue mal noch ein bisschen nach unten, dann gräbst du doch so ein ovales Loch, möglichst steil nach unten, aber doch nicht senkrecht. Und oder auch wenn senkrecht, du gehst nicht hin und arbeitest die Wände aus, dass das wieder stimmt mit dem oberen Teil. Also das war auch, ich stand da und was.
Ja. Das sind definitiv keine Quellstollen.
Nee.
Für mich sieht das definitiv Schutzstollen auch nicht. Sieht Aufbewahrungsort für Lebensmittel auch nicht. Für mich sieht das auch maschinell bearbeitet aus. Das heißt, sie können nicht älter als 150 Jahre sein. Passt alles nicht. Vielleicht ist die Frage interessanter, wenn diese Datierung von Professor Kusch stimmt, 20.000, 50.000 Jahre. Wer war das, der die gebaut hat?
Das ist die Apostelzeche vor allem. Also das muss man, weiß jetzt nicht, ob die, aber da auch Erdstelle schon so weit in die Vergangenheit datiert hat. Aber dort in Klosterneuburg gibt es auch Erdstelle. Jemand schreibt, die Frage ist, ob ihr mal einen Radiästheten mit in die Gänge nehmt. Vielleicht fällt es dann wie Schuppen von den Augen. Die spitze untere Seite der Gänge, schreibt derjenige weiter, dient der natürlichen Entwässerung. Okay. Aber da gibt es eigentlich nur den im Krauchtal, der diese spitze untere Seite hat, aber okay.
Nee, gewisse haben unten einfach die Wasserrinne, oder?
Ja, genau, da gibt es auch unten eine Wasserrinne, genau. Ja, aber dieser, also das Profil dieses Ganges verjüngt sich ja nach unten hin. Und wenn ich jetzt den Hörer blablablub richtig verstehe, dann dient das der natürlichen Entwässerung. Kann ich jetzt nicht dazu sagen, vielleicht.
Es hat ja kein Wasser drin.
Deshalb Entwässerung geglückt.
Helen meinte noch, dass das sein könnte, dass das Gestein halt immer noch arbeitet, auch hier in der Schweiz, das weiß man auch, und dass sich quasi von unten her dieser ganze Gang leicht zusammengedrückt hat in den letzten hundert oder tausenden von Jahren, dass das mal ein bisschen breiter war unten und durch die Verschiebung der Gesteine das enger wurde. Ich weiß nicht, ob das sein kann, ohne dass da die Wände irgendwie Risse bekommen. Das wäre jetzt meine Vorstellung, wenn das passieren würde. Also es gibt aber vielleicht einfach ja, verschiedene Ansätze, warum das unten enger ist als oben. Also.
Er ist heute immer noch in Tunneln, schreibt er, und Abwassersystemen. Also Tunneln sind aber unten nicht enger als oben. Also weiß man, welche Tunnel er jetzt meint. Abwassersysteme kann sein, ja. Ja, also wie gesagt, es ist halt ungeklärt, aber es kann für viele Dinge auch völlig profane Erklärungen geben. Dennoch bleibt halt die Frage, wer die wann genau gebaut hat. Und dieser Erdstein in Wurzeleck, das ist eben so ein Loch gewesen, das einfach mitten im Wald war, das also völlig unscheinbar ausgesehen hat. Und dann klettert ihr da rein, wirklich Hut ab, unglaublich. Und da drinnen offenbart sich, also das kann ich mir vorstellen, Olli, dass dir da ziemlich das Herz in die Hose gerutscht ist, oder? Also da plötzlich dann da drinnen stehst und mitten im Wald in diesem Bau.
Ja, das Herz in die Hose, das ist der falsche Ausdruck. Es war einfach wow. Es war ja.
Das Herz hat dir im Hals gepocht, sagen wir so.
Ja, irgendwie, ja. Und jetzt muss ich da rein und ich will sehen, was da hinten ist. Also das ging in mir vor. Der und Krauchtal, das war auch so. Reingekommen, geschaut und was ist denn das? Also
und viele Erdställe, speziell unter Kirchen, wurden in der Vergangenheit zugeschüttet, richtig. Aber die ihr besucht habt, also in der Schweiz scheint das nicht so zu sein, zumindest bei diesen Exemplaren. Wie gesagt, es ist für mich schwierig zu sagen, oder es ist schwierig zu sagen, ob das dieselbe Art von Erdstellen ist, die jetzt Kusch in der Steiermark.
Ja, auf jeden Fall. Die sehen genau gleich aus.
Sie sind teilweise schon anders gearbeitet, finde ich. Aber also es gibt ja schon Erdstelle in der Steiermark, wo man überhaupt fast keine Bearbeitungsspuren mehr sieht. Ich glaube, der ist in der Steiermark. Der ist auch auf dem Cover vom Buch Versiegelte Unterwelt, glaube ich, oben.
Ja.
Also gleich sehen die, finde ich, nicht aus.
Ja, nicht ganz.
Aber auch das Profil ist ja nicht gleich, weil also zum Beispiel einer, der sich nach unten verjüngt, das war mir jetzt völlig neu. Die meisten, die Kusch oder auch die ich jetzt besucht habe, zum Beispiel auch in Bosnien gibt es ja Erdställe unter diesen Pyramiden. Das ist eigentlich das Interessante, finde ich. Dort. Also die Pyramiden, puh. Aber dort gibt es auch Erdstelle. Und die haben alle diese Form, dass sie oben dann quasi so spitz zulaufen. Die ihr da besucht habt, die sind ja oben teilweise flach. Also ich finde nicht, dass die gleich aussehen. Und ja, es ist halt einfach, aber trotzdem, es sind genauso rätselhafte Bauten.
Also, ja, wir haben auch erst 10%. Wir suchen ja noch weiter. Also, wir haben in der Schweiz ja jetzt hier.
Vielleicht kannst du mir auch so vorstellen, du hast ja auch diverse Pyramiden weltweit, da hat jeder seine eigenen Nuancen drin und so. Ob so die Schweiz ein Unterschied zu Österreich.
Ja.
Also wer weiß, ja.
Vielleicht, aber ich finde diese Beobachtung des Hörers Anonym 4 wirklich interessant, dass nämlich die ihr in der Schweiz besucht habt, nicht verschüttet wurden. Mhm. Weil sehr viel, also zum Beispiel die 12 Apostelzeche, wo ja erst wenige Prozent freigelegt sind, und ich kann euch nur sagen, die sind wirklich beeindruckend. Das ist unglaublich, wirklich. Die war völlig verfüllt. Komplett. Mhm. Mit Schutt, was wirklich eine Riesenarbeit ist. Also die haben da, ich weiß nicht wie lang, also die haben da teilweise jahrelang dran gearbeitet, diese Bauwerke zu verschütten. Deshalb auch das Buch, der zweite Teil heißt ja Versiegelte Unterwelt. Ne?
Mhm. Ja. Mhm.
Aber das ist in der Schweiz, kommt man vor, nicht der Fall.
Nee, die sind aber, nicht alle, aber die meisten sind auch sehr kurz. Also das ist ein Gang, der geht 30 Meter rein und dann ist fertig. Also klar, zuerst muss man noch kriechen und alles. Außer Krauchtal, der ist 76 Meter, keine Ahnung. Und der eine, der eventuell ein Quellstollen war, der ist noch länger. Und wir haben noch einen Besuch, den sind wir noch am Schneiden im Moment, der kommt dann bald. Der war auch mindestens 150 Meter lang. Und der war so anders als alle anderen. Also auch da war wieder so das Gefühl, was ist das denn?
Mal schauen, ob der hinten auch zugeschüttet wurde oder nicht.
Der hatte Hohlräume, also Höhlen, mittendrin und gemauerte Dinge zwischendrin und so. Also ja, die Frage bleibt, für was waren die? Also
ja.
Es muss ja einen Sinn gemacht haben, sowas zu bauen. Also wir haben da im Emmental 4 Stollen innerhalb von 300, 400 Metern entdeckt oder wussten, wo sie sind. Das sind keine Quellstollen. Wieso baut jemand in 400 Meter 4 Stollen in einen Berg rein und hört dann gerade schön abgeschlossen auf? Hat überall Nischen drin für Belichtung oder keine Ahnung.
Für hermetische Leuchten vielleicht, Brennleuchten.
Ja,
ja. Ja, ich würde gerne noch was zu den Datierungen sagen, wenn das okay ist. Ja, also diese Datierung von Professor Kusch, die wirft eben schon Fragen auf. Die erste Hochzivilisation auf der Erde, das waren ja die Sumerer, etwa vor 7000 Jahren. Vielleicht Göbekli Tepe soll 13.000, vielleicht 15.000 Jahre alt
sein. Ja, das
ist
ja schon überholt. Also das kann nicht die erste Zivilisation gewesen sein. Ja, also
da, ja. Ja. Okay, aber bei uns vor 7000 Jahren in Europa war finstere Altsteinzeit.
Jungsteinzeit.
Die Jungsteinzeit. Aber die hätten sowas nie machen können.
Ja, wir wissen nicht, wer da war und wie, welchen Stand
die wirklich waren. Und wenn man eben das glaubt, dass die vielleicht eben 20 oder 50.000 Jahre alt sind, dann waren das ganz andere Erbauer, ganz andere, nicht wie wir. Und dann ist es auch unmöglich, die Motivation dahinter und die Techniken dahinter zu erkennen. Das ist das Gleiche wie bei den UFOs. Bei den Aliens, wir versuchen immer, irgendwelche menschliche Logik da reinzubringen. Ja, warum machen die das und wie machen sie das? Aber die sind ja auf einem ganz anderen Bildungsniveau als wir. Und die denken vielleicht ganz anders als wir. Wir können mit unserer menschlichen Logik das nicht erfassen. Ja. Und so kommt es mir vor, auch bei den Erdstellen. Das waren andere, die das erbaut haben.
Jemand fragt im Chat, kann die Frage nicht ganz zuhören, ich stelle sie aber mal. Ist euch bekannt, woher Ramon von dieser Stelle wusste? Ich weiß jetzt nicht genau, von welcher Stelle
er ja, wahrscheinlich von den Erdstall, also wo der war.
Ja.
Eigentlich wusste, also bei
Ach so, weil er ist da ja reingeklettert in den, ja. In, genau, ja.
Also eigentlich bei allen 4 hatte Helen eine Karte dabei, wo die eingezeichnet waren, aber die Positionen, die stimmten nicht 100%, weil die Karten, die wurden vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so, haben die das auf einer Karte eingezeichnet und Ramon hat dann das Loch halt wieder gefunden dort. Also ja, so war das. Nachschauen halt. Hochgehen und reinklettern.
Ja, einfach reinkrallen in irgendein Loch im Wald und dann vielleicht ist es ein Erdstein. Genau, völlig genau. Irre, wirklich, es ist völlig irre.
Ja, also das eine ist ja wirklich ein Loch, das ist das
ja.
Loch. Da hat dann jemand geschrieben, das wäre ein Fuchsbau, aber das macht keinen Sinn, sagt Helen, ein Fuchs geht nicht unter 1,50 oder 1,70 und das Ding war so 2,50 Meter oder 3 Meter tief. Nicht ganz senkrecht, man konnte rein, ja nicht kriechen, aber sich reinfallen lassen.
Sozusagen. Okay, das ist jetzt aber nicht der Krauchtal-Erdstall, sondern dieses andere Loch, wo er dann reinklettert, wo ihr dann nicht weiterkommen seid. Da habt ihr auch dann die Sondenkamera.
Genau,
ja. Findet man,
weiß auch ein Fuchs hat keine Maschinen.
Nee, ein Fuchs, und eben, der geht nicht so weit.
Außer ein schlauer Fuchs vielleicht.
Aber das ist auch einer, den wir uns nochmals anschauen müssen.
Ja, das ist auch zum Anschauen, ob
man den wir möchten da, ja genau, ein bisschen graben unten. Wir müssen einfach vorsichtig sein, das Ganze ist nur Lehm. Also das ist kein festes Gestein dort. Aber es scheint weiterzugehen. Wir haben Steine gehört, die runtergekullert sind, also... Ja, mal schauen.
Habt ihr auch Erdstelle entdeckt, die Frau Wieder noch nicht kannte?
Mhm.
Okay.
Da hat sich Matthias bei uns gemeldet. Der hat unsere Serie gesehen und hat eigentlich parallel angefangen, sich dafür stärker zu interessieren und ist losgezogen. Und der eine Erdstall, der noch kommt bei uns, da waren wir zusammen mit ihm drin. Das ist eben dieser ganz interessante, also auch wieder sowas habe ich noch nie gesehen. Und bei jedem Abschnitt stelle ich mir die Frage, warum und was ist das? Also ja, und er hat uns noch auf weitere hingewiesen, die wir in der Zukunft anschauen gehen. Also
ja. Und wie hat er die gefunden, der Matthias?
Er hat irgendeinen Kollegen, der auch das interessant fand, und sie sagten sich, wie wir, das muss es doch auch hier geben. Und dann sind sie irgendwie losgegangen und haben halt gesucht auf dem Internet und keine Ahnung, und nach Höhlen oder, und sind dann darüber gestolpert und sind sich das dann selber anschauen gegangen. Matthias hat uns Bilder und Videos geschickt, deshalb wussten wir, dass wir dahin wollen. Ja. Ja, so haben wir sozusagen entdeckt, aber wir haben immer gesagt, von Anfang an, eigentlich das Sahnehäubchen wäre, dass wir was entdecken irgendwo, also über irgendjemand, was halt noch nie gesehen dazu wurde.
Eventuell auch so die kleinen Ortsmuseen abgrasen oder die ganzen Gemeindekarten da anschauen, weil da gibt es immer irgendwelche, ich weiß nicht, das habt ihr, glaube ich, in Österreich auch, Höllloch oder Engelsloch Teufelsloch oder
weißt du, was Engel und Teufeln sind immer die ersten Beschuldigten. Ja.
Genau, und Loch bedeutet immer Höhle oder irgendwie halt ein Gang, zum Teil zugeschüttet, zum Teil nicht, und nach Jahren kommt da etwas nach vorne. Das Problem ist nur die Ressourcen, andererseits ist auch die kleinen Museen, die das alles mal dokumentiert hat, was da im Umkreis von 5 Kilometern in diesem kleinen Örtchen passiert ist, gehen leider zu, und somit wissen wir auch nicht genau, wohin das Wissen geht, welche Archive oder welche nicht, oder irgendwie, ob es da Spenden gibt, wo man das wieder erhalten kann, ist Aufwand, und da sind wir auch ein bisschen dran, diese kleine Museum noch anzufragen, ob es da schon Erzählungen gab von früher, also von Urgroßvätern, Ururgroßvätern und so weiter. Und dann, Matthias und Oli auch schon gesagt hat, interessant, wir gehen das anschauen und dann findet man etwas. Ob es einer ist, das stellt sich dann raus. Ja.
Ja, spannend ist ja auch in diesem Zusammenhang, also wir haben ja auch ein Gespräch mit Birgit Ziemader. Sie ist vom Arbeitskreis Erdstallforschung und sie bestätigte auch das, was auch Herr Kusch erzählt, betreffend den Sagen. Und wir sind auch dran und haben in der Schweiz ja auch schon Kontakt aufgenommen mit Leuten, die sich mit Sagen auskennen. Und muss man jetzt schauen, ob man an den Orten eine Burg oder was hat, wo es sich dann lohnt, da zu schauen, ob da irgendwas hervorkommt. Also ich denke eben, das könnte auch jeder machen. Und dann hoffen wir, dass wir auch in der Schweiz noch einige mehr finden, wo bis jetzt noch nicht bekannt sind.
Also bei den Sagen, da wird ja manchmal von so Erdmännchen gesprochen, die in Höhlen oder in Löchern Zwergen, da unten wohnen. Und so kann man auch auf einen Erdstall stoßen.
Ja, also Bewohner, die da unten leben sollen, von denen ist ja auch in alten Aufzeichnungen zu lesen und vor allem von Austausch und Handel, also da wird es ja wirklich komplett irre teilweise. Verweise jetzt wieder auf Kusch. Masu fragt, wurden überhaupt mal Gegenstände gefunden bei den Begehungen oder sind die Gänge komplett leer? Gibt es Wandmalereien oder Zeichen? Also Zeichen gibt es, diese fast wie mit dem Zirkel gezeichneten geometrischen Rosetten. Findet man alles bei euch in den Videos? Bitte?
Ja, in Köbekli Tepe, das soll eben 15.000 Jahre alt sein, da wurden ja auch solche Rosetten entdeckt auf den Steinen.
Und sehr präzise, also wirklich wie mit dem Zirkel und in den Stein gerät.
Blume des Lebens, oder?
Teile, ja, sozusagen ein Ausschnitt einer Blume des Lebens sozusagen.
Ja, und wenn du jetzt, wir haben jetzt schon ein paar Mal den Doktor Heinrich Kusch erwähnt, möchte ich kurz erwähnen. Wir haben super, also wir kommen später noch dazu, aber wir haben ja einen super Vortrag von ihm, auch bei uns online, geheime Unterwelt, und da kommen schon auch eben spannende Dinge hervor. Also ja, erwähnt, die Schriften oder die Figuren und die Datierung. Und also lohnt sich wirklich, den anzuschauen.
Gab es schon einmal eine offizielle Anfrage an die Kirche oder Geologen zu derartigen unterirdischen Anlagen? Was sagt man denn offiziell aus dieser Richtung, fragt Anonym 10. Ja, also Kusch hat da viele alte Aufzeichnungen, die halt teilweise auch Abschriften aus dem Mittelalter und so weiter. Also es ist halt alles wieder ein bisschen kompliziert, aber ja, gab es. Kusch selbst ist ja ein Archäologe. Frau Dr. Wieder ist, ihr habt
Geologin, ja.
Ist Geologin, okay. Aber natürlich ist das alles Forbidden Science sozusagen. Also es ist halt schwierig. Also die auf erdstallforschung.de kann man zum Beispiel lesen, da wird also überhaupt angezweifelt, dass es in der Schweiz überhaupt Erdställe gibt. Am ehesten noch das Bruderloch. Da gibt es auch eine Episode, wo er das besucht. Aber man ist halt nicht sicher, ist es vielleicht doch ein Heidenloch? Und Baden, also gut, was ist dann ein Heidenloch? Ich meine, es ist ja wurscht, wie man es nennt eigentlich, aber gut.
Und es gibt in Heidelberg.
Und Baden ist ja jetzt offiziell anerkannt, ne? Also dieser Erdstall, ja, in Baden, also der scheint jetzt, das scheint jetzt wirklich ein Erdstall zu sein, wo jetzt nicht mehr groß diskutiert wird. In jedem Fall sind es mysteriöse Gänge. Und Anonym 10 fragt auch, sind Erdstelle immer abgeschlossen oder auch untereinander verbunden? Und das ist ja vielleicht einer der Aspekte, der mich am meisten umgehauen hat, ist ja, dass es ja Anekdoten gibt. Das ist natürlich der Name von diesem inzwischen verstorbenen Herrn entfallen. Ja. Wonach jemand in einen Erdstall geht in Kritzendorf und dann irgendwo ein paar hundert oder so Kilometer weiter in der Steiermark wieder rauskommt, wo man, und jetzt kommen wir dann vielleicht wieder zu unserem anderen Thema, was wir heute besprechen wollen, natürlich den heißgeliebten UFOs, also wo man annehmen kann oder mutmaßen kann, wenn man möchte, dass es sich dabei um ein Transportsystem gehandelt hat. Und in einem der Interviews, das ich mit Heinrich Kusch geführt habe, frage ich ihn auch, ja, und also und da gibt es dann halt immer einen Eingang quasi und einen Ausgang und die haben dann immer eine ganz bestimmte Richtung. Das würde erklären, dass man da also einen Tunnel ins Gestein treibt und der ändert dann einfach irgendwo. Ja. Und ich frage dann auch einmal so mit ein bisschen Augenzwinkern natürlich, ich meine, ja, und ist die Gegenseite immer auf der Erde? Muss das so sein? Ne? Oder ist es echt so wie freaking Stargate, dass wir da jetzt wirklich irgendwie ein Transportsystem haben, mit dem man vielleicht weiß der Henker, wohin reisen kann und weiß der Henker, wer da überhaupt gereist ist? Ja? Und wenn das so ist, wozu braucht man dann noch Raumschiffe? Und wozu gibt es da, also wenn man sich dann fragt, warum dann da UFOs rumgondeln, ist das vielleicht wieder ganz was anderes? Geht es da vielleicht gar nicht so um den Transport oder was auch immer? Ja? Also ihr wisst, was ich meine ungefähr. Also habt ihr darüber auch einmal mit Helene Wieder gesprochen oder mit wem auch immer oder irgendwelche Dinge gefunden, die darauf hinweisen, dass das vielleicht ein Transportsystem, ein völlig exotisches, hätte sein können einmal?
Also ich habe es nicht entdeckt, aber beim Schneiden des Filmes wurde mir das immer bewusster irgendwie. Denn das ist, glaube ich, der letzte, den wir besucht haben, Rinnloch. Der geht nur 18 oder 25 Meter rein, nicht allzu weit.
Dann Dr. Röhrig, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, Dr. Ja. Röhrig war derjenige, der also da diese Erdstelle, danke vielmals, wie gesagt, der Chat ist unschlagbar, der das also erforscht hat und eben anekdotisch dann offenbar transportiert sein worden ist. Ja, Entschuldigung, ja. Olli, mach weiter.
Genau, eben, der geht nicht allzu weit rein, ein schöner gerader Abschluss. Und vorne dran, eigentlich, das war auch ein Loch, da musste man reinkriechen, aber vorne dran hat es eine Rinne und die geht über die Straße, also die Straße ist natürlich flach, aber hinter der Straße geht die Rinne weiter und Das sieht so aus, wie wenn zum Beispiel da früher mal ein kleiner Bach drin gewesen wäre. Aber hinten im Erdstall, da hat's nichts. Da hat's kein Loch, da hat's keine Verkalkungen, da nichts. Also da kam kein Wasser raus. Und ich habe mich jetzt beim Schneiden immer mehr gefragt, diese Rinne nach vorne raus. Ja, wenn da zum Beispiel die Leute jetzt mal ein bisschen spekulativ gesagt angekommen sind und alle halt da rausgelaufen sind, dann gab's da diese Rinne in dem Boden. Also ja, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, was das sonst sein soll. Also oberhalb des Loches hat es auch keine Rinne, also auch von Berg oben kam kein Wasser runter. Und die Rinne, die sieht alt oder natürlich halt aus, aber da war mal was und endet genau im Erdstall und dieser Erdstall endet bei einer Wand und da hat es keine Löcher, da kam nie Wasser in großen Mengen raus. Ja.
Also meinst du einen Zufahrtsweg für die Touristen, die dort
zum Beispiel, die angekommen sind. Nee, die sind da vielleicht angekommen aus anderen Erdstellen und sind dann da rausgelaufen. Ah. Und da war dann der Weg, wo man dann halt irgendwo hingekommen ist.
Also die Rinne hat den Weg angezeigt, oder was? Das verstehe ich jetzt noch nicht
ganz. Die Rinne, die kam natürlich, weil immer wieder Leute dort durchgegangen sind.
Eine Abnutzung,
genau. Das ist ja mitten im Wald, da hat es ja sonst nichts. Also,
ach so, okay.
Das war nur so ein Gedanke einfach da. Wie gesagt, ein bisschen weit gesponnen und ein bisschen... aber wenn du sagst, Hinweise auf sowas, ja... Warum ist der Boden im Wald dort eingedrückt, schön aus dem Erdstall raus, den Hang runter und da ist nie Wasser geflossen? Von was kommt dann sonst diese Rinne
eigentlich? Ja gut, aber man weiß ja nicht, ob da nicht irgendwann einmal vor tausenden Jahren Wasser geflossen ist.
Aber dann wäre der Erdstall dann auch gemacht worden. Ja, da müsste dann auch Gestein dahin gekommen sein und... Weil die Rinne, die geht genau in den Eingang. Also, ja.
Und kein Wasser mehr danach. Also Kalkspuren hat es ja nicht im Erdstall drin oder so, ja.
Ja. Aber sonst haben wir nichts gefunden, was auf irgendwas Mysteriöses hinweist.
Wir haben auch noch keine Frequenzen angewendet. Nein.
Ja, da gab es ja auch, also Ramon und seine Mannen sozusagen und Frauen, die forschen da ja auch, was jetzt Resonanzfrequenzen anbelangt, beziehungsweise überhaupt dieses Quarzmaterial, das ja diesen Effekt hat, dass wenn man also Kristalle zusammendrückt, dass dann eine Spannung entsteht, beziehungsweise wenn man eine Spannung anlegt, dass sich das Kristall dann zusammenzieht, den
Piezo-Effekt,
danke. Und ja, okay, also wie das dann mit einem Transportsystem oder so zusammenhängt, ich habe keine Ahnung. Aber es ist halt wirklich wirklich erstaunlich, diese Anekdoten eben auch, die dann auch zusammenpassen mit alten Aufzeichnungen, ne, wo sich also Dinge aus dem Raum bilden und in den Raum verschwinden und solche Dinge, also die in kirchlichen Dokumenten beschrieben werden. In kirchlichen Dokumenten werden Dinge beschrieben, die, wenn man sie mit modernen Augen liest, klingen wie Beamen. Und okay.
Helen sagt immer schön, das ist unverstandene Physik.
Ja, genau. ja, offensichtlich. Aber, oder, also, möglich. Ja, also, wenn da gebeamt wurde, dann ist es definitiv zumindest offiziell nicht verstandene Physik. Also das, auf der Uni lernst du das nicht. Ne?
Nee, noch nicht. Ja, ich schaue, wo ich die Bilder gesehen habe, diesen endenden Erdstellen, wo schön rechtwinklig gearbeitet sind und schöne Flächen hat, kam mir da als erstes, ich weiß nicht mehr, der große Stein ist in Südamerika, ist das in Peru, Humapunku. Oder der große Stein, also ein Riesenfels, hast du da das Tor reingeschlagen ist und auch nicht einfach zwei Stufen hoch zu diesem riesen Tor, sage ich dem. Und anderswo das auch gesehen habe, dachte ich auch, also wieso hauen Leute solche geometrischen Figuren da rein, also eben so rechtwinklige Sachen schön gearbeitet. Und also wenn wir da reinlaufen würden aus unserer Logik jetzt, wo wir haben, dann schlage ich mir den Kopf an. Also zuerst die Nase und dann den Kopf, ja, weil ich kann mich ja nicht durch den Stein gehen. Und zusammen mit den alten Dokumenten da auch von der Kirche, wo du erwähnt hast, oder respektive Professor Heinrich Kusch, ja, wieso nicht? Wieso nicht? Und eben auch mit Piezo, also mit dem Quarz-Ding, ist ja bekannt, dass man ganz große Datenmengen für immer eigentlich speichern kann. Da sind wir auch dran, also unsere Technologie da weiter zu forschen.
Ja, ich weiß nicht, wie man in Quarz speichert. Ich meine, Halbleiter und so weiter, das sind halt alles, wenn man so will, Kristalle kann man jetzt nicht sagen. Also es wird immer wieder behauptet, dass man in Kristallen Daten speichern kann. Wie? Aber das ist eigentlich nur bis jetzt noch reine Science Fiction. Ich habe noch nie irgendwas gehört, wo jemand wirklich in einem Kristall irgendwas speichert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Aber okay.
Nee, da haben sie ja, das war dann, wo war das? An der Uni, am MIT, glaube ich. Bin jetzt mir ganz sicher, da haben sie einen Quader genommen und da haben sie erfolgreich jense Datenmengen auf, der ist glaube ich 1 × 1 × 1 Zentimeter groß, den Würfel, und da via Licht Daten rein transferiert und auch erfolgreich ablesen können.
Okay, na,
also
ja, gut
möglich. Ich hab das vor 30 Jahren, als ich noch bei einer großen Technikfirma in der Schweiz gearbeitet habe, im Informatikbereich, habe ich das bereits gelesen. Das Magazin damals hieß CT, ich weiß nicht, ob es das noch gibt.
Oh Gott, ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Damals war es der Standard für Programmierer und tiefergehende Leute in der Informatik, und die haben damals schon geschrieben, dass man im Labor bereits mit Licht, also man hat Licht in ein Glas oder sei es ein Kristall, spielt ja keine Rolle, gespeichert, und man kann so die Speicherkapazität um ein Millionenfaches oder so erhöhen. Und das stand da, und dass das jetzt dann bald kommen werde, das mag ich mich genau erinnern, das ist 30 Jahre her ungefähr, nicht ganz.
Es kam nicht, ja genau.
Es kam nicht, genau. Ja. Aber warum, also das heißt ja nicht, dass man das nicht kann, das nur weil wir das jetzt nicht wissen. Also.
Naja, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass es dann funktioniert hat und geheim gehalten wurde. Also,
hast du dir mal überlegt, wie YouTube seine Daten speichert?
Ja, also, die haben an der Arktis teilweise ihre Serverfarmen, wo sie das quasi natürlich kühlen und...
Aber ich meine jetzt mal die Speicher, also sind das Harddisks?
Ja, es müssen Harddisks sein, ja.
Okay, was gibt's im Moment? So 14 Terabyte oder so ist bezahlbar. Jetzt schieben die da also jeden Tag irgendwie 2000 solche Harddisks rein, oder wie funktioniert das?
Ja, ich weiß nicht, wie viel Speicher die pro Tag dazu brauchen, keine Ahnung.
Also wenn man die Menge der Videos anschaut und wir laden in HD hoch, das sind dann oftmals 2, 3, 4 Gigabyte, und das machen jetzt Tausende oder sogar Hunderttausende von Leuten jeden Tag. Ich sage nichts, für mich ist das eine Frage, wie machen die das? Wie speichern die all das Zeugs?
Also, ja, ich glaube, das kann man schon irgendwo nachlesen. Ja, also,
aber, würde mich interessieren, ja.
Ich meine, Google hat ja als erstes auch mit Rechnerclustern, also aus quasi ganz normalen PCs, Linux-Clustern, da Serverfarmen aufgebaut und solche. Die haben ganz viel
Grundlagenforschung. Das Skalieren ist klar, aber es bleibt ja am Schluss der Datenträger, der das irgendwie speichern muss. Und das ist meine Frage.
Aber glaubst du, dass Google eigentlich alles auf Kristallen speichert, aber uns nichts davon sagt? Ich weiß es nicht.
Nein, mich interessiert das einfach. Ja, ich glaube nicht, dass das mit normalen Harddisks funktioniert. Also das ist fast unmöglich.
Aber es gibt sonst nichts. Also zumindest jetzt...
Sagst du?
Nein, ich meine, es wird sicher experimentelle Dinge geben, ganz klar. Aber jetzt für einen großen Stil... Gibt's, also wenn Google da im großen Stil wirklich auf exotischer Technologie speichern würde, oder auf Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber egal, da kommen wir jetzt zu weit vom Thema weg.
Ja klar, ich behaupte das auch nicht. Einfach, dass das klar ist. Ich stelle nur die Frage, wie geht das?
Ja, SSDs schreibt Geschmacksmuster. Ja, hast dasselbe Problem im Prinzip. Also ich nehme an, dass schon sehr viele, also dass die schon sehr weit auf SSDs umgestiegen sind natürlich. Ja. Ja, aber wie gesagt, also diese Erdstelle sind, wenn man diese ganze Geschichte sich anschaut, und wie gesagt, da gibt es mehrere sehr, sehr ausführliche Interviews mit Dr. Kusch, also ich glaube 4 oder 5 Interviews inzwischen, also 15 Stunden Material wahrscheinlich, ja. Die man sich anhören kann. Es gibt seine Bücher, ihr habt auch einen Vortrag von ihm, und dann gibt es eben diese ganzen Videos, die ihr jetzt erstellt habt, über diese Bauten, diese Stollen in der Schweiz. Das kann man sich alles anschauen, und wenn man dann das Gefühl hat, man weiß genau, wie was da läuft, ist es okay. Also ich finde das alles sehr verblüffend. Ja. Und eben, wenn dann diese ganzen, klar, anekdotischen Dinge dazu genommen werden, und die aber auch in Aufzeichnungen reflektiert sind, die also echte Aufzeichnungen sind von der Kirche, wo, man kann es nicht anders sagen, von Transportsystemen gesprochen wird, dann kommen wir da schon irgendwo, und sich dann auch diese Figuren ansieht, die Kusch, die ich selbst gesehen habe jetzt gerade vor ein paar Wochen, oh, in der 12er Apostelzeche, die auch sehr interessant aussehen und wo man eigentlich keine Ahnung hat, wer ist das eigentlich? Und ja, wo aber dann offenbar das ja die Erbauer sind, dieser, oder teilweise wird das, glaube ich, sogar so beschrieben. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann steht man vor einem ähnlichen Rätsel, wie wenn man diesen noch fast viel größeren Körper an Informationen hernimmt, der sich rund um das Thema UFOs oder auch UAPs oder wie immer man die jetzt nennen möchte, rankt. Und auch da, oder vor allem da, dokumentiert er fleißigst, anonym schreibt, Bericht Tarek, ich habe einen kurzen Bericht abgegeben in den News, einfach dann vielleicht nachhören. Und Schwurbelwilli schreibt, Tarek will doch gar nicht darüber reden. Doch, ich will schon darüber reden, aber ich kann da jetzt nicht viel mehr darüber erzählen. Also ich kann nur meine Eindrücke wiedergeben und ich kann sagen, ich bin beeindruckt. Aber ja, und gut, Dinge, die einem jetzt Leute im Vertrauen sagen, das haben wir eh schon öfter, also die plaudert man halt nicht aus. Also das,
ja, klar.
Und natürlich gibt es das auch immer wieder, ja, weil da war jetzt ein bisschen eine Diskussion noch im Chat. Also, gut, ja. UFOs über Berlin habe ich mir da jetzt als erstes notiert. Also wie gesagt, ihr dokumentiert vor allem, also ihr kommt eigentlich aus der UFO-Ecke, kann man sagen, aber ihr diversifiziert euch da, was ich sehr löblich finde, weil es auch Sinn macht. Und weil, deshalb habe ich auch nach diesem roten Faden gefragt, irgendwo ist da ein roter Faden, ja, finde ich. Aber weiß der Geier, wo der genau verläuft und wie der genau verläuft. Und unzählige interessante Berichte auf eurer Seite. Einer davon, den ich besonders spannend fand, war ein Herr aus Berlin namens Andreas, der also dort wiederkehrend immer wieder seltsame Objekte gefilmt hat. Jetzt auf Film hat er auch nichts, was jetzt völlig eindeutig ist. Das muss man auch sagen. Ja, ja. Ja. Aber teilweise sind die ja dann sehr nahe gekommen. Und ja, also wenn man seine Augenzeugen berichtet, und der Mann ist für mich wirklich sehr glaubhaft, wenn man das, was er dann eben auch mit freiem Auge gesehen hat, dazu nimmt, dann muss man sagen, ja, also das sind jetzt keine Satelliten mehr und Drohnen. Ja, also das mit Drohnen ist ein bisschen ein Problem, ja. Weil es können natürlich jetzt auch besondere Hightech-Drohnen sein, die vielleicht schallgedämpft sind und so. Man kann sich alles Mögliche überlegen, ja. Das ist auch immer so dieser Punkt oder so ein bisschen ein Problem, das ich dann da habe, wenn dann jemand sagt, auch in euren Videos, na, das können keine Drohnen gewesen sein. Das ist eigentlich Blödsinn, ja. Also natürlich können das Drohnen gewesen sein, nur halt keine, die man im Handel kriegt, ja. Also diese Drohnen, die man jetzt beim Mediamarkt kaufen kann oder die vielleicht jetzt auch für Film- und Fernsehproduktionen oder auch von der Polizei für irgendwelche Einsätze verwendet werden, die kann man vielleicht ausschließen. Aber dann ist es halt eine exotische Drohne, eine Hightech-Drohne, das ist nicht abwegiger als anzunehmen, dass irgendwelche außerirdischen Flugobjekte darum tanzen.
Ich würde dir nicht komplett widersprechen, aber es gibt gewisse Aufnahmen, die wir haben, da würde ich sagen, nein, das ist keine Drohne, weil es gibt ja noch die physikalische Komponente. Also wenn man ein Licht montiert an einer Drohne und die sich nur ein bisschen dreht oder so, dann sieht man ja, dass ein Licht irgendwie halt sich verändert. Und wenn man gewisse Videos hat, wo ein Licht einfach stabil ist und das Ding fliegt rum, dann ist das eine leuchtende Kugel und kein Objekt, das ein Scheinwerfer oder was auch immer montiert hat. Also
ja, dann ist es halt eine leuchtende Kugel, da ist eine Lichtquelle und ein diffuses Glas drumherum. Wo ist denn da jetzt das Problem?
Weißt du, was ich meine? Wir können keine Glaskugel fliegen lassen.
Das Warum nicht? Warum ja, können wir ja mit Propellern?
Außen dran und die sieht man dann nicht auf dem Video. Nee, das funktioniert so nicht.
Also. Na doch, du kannst quasi eine Drohne bauen, wo dann eine Plattform ist und dann hast du halt auf einem Stiel eine leuchtende Kugel. Es tut mir leid, man kann sich da immer ein Szenario ausdenken, wie dann sowas aussehen könnte. Ich weiß nicht. Oder dann hängt es halt irgendwo oben dran. Und die Ventilatoren, also die Propeller, mit denen das angetrieben ist, die sind halt schallgedämpft. Also es gibt ja auch diese schwarzen Helikopter, da gibt es offenbar auch eine Technologie, die äußerst leise sind. Ja. Ja? Und die gibt es auch schon seit, ich glaube, in den 80er Jahren. Gibt es viele Augenzeugen und man weiß auch, dass solche Dinge entwickelt wurden. Also ich wäre da sehr jeder kann glauben, was er will, aber ich wäre da sehr vorsichtig, mir zu sagen, das kann keine Drohne sein. Also ja, in 90% der Fällen, wo das gesagt wird, kann ich nur sagen, das kann sehr wohl eine Drohne sein, nur keine herkömmliche.
Ich sage auch, ich stimme dir teilweise bei, aber wir haben 2 oder 3 Aufnahmen, da muss ich einfach sagen, das ist keine Drohne, weil beim Flug, was diese Dinger machen, müsste sich eine Lichtquelle verändern. Also auch wenn die 4 weiße Lichter einfach montiert hat, das dreht sich ja auch ein bisschen. Eine Drohne fliegt. Und wir haben eine Aufnahme von, wie hieß er, Daniel oder so, wo weiße Kugeln rumfliegen in einem extremen Tempo, mehrere davon. Und wenn das Drohnen wären, die halt einfach ein weißes Licht montiert hätten, dann würde man sehen, dass sie bei gewissen Manövern würden sie weniger hell sein. Sie würden sich wegdrehen und das passiert da nicht. Also, und es ist halt einfach zu sagen, das sind Drohnen, dann ist es wieder weggeklärt. Also, früher war es Sumpfgas und dann waren es die Wetterballone.
Verstehe mich auch bitte nicht falsch, ich will da gar nichts wegerklären. Schon, aber ich habe einfach ein Problem damit. Und auch jetzt mit dem, was du jetzt gesagt hast, das muss ja keine gerichtete Lichtquelle sein. Also das kann ja eine diffuse Lichtquelle sein. Also auch das ist für mich kein Beweis, dass es keine Drohne sein kann. Oder ich verstehe dich nicht.
Aber die müssen ja dann gut verkaufen. Also dass es mal so eine Hightech-Drohne gibt oder so, okay. Aber dann gibt es doch mehrere davon. Also eben komplett ausschließen kann man es nicht. Ich verstehe dich schon.
Man kann es halt ausschließen, man muss halt irgendwo auch Occam's Razor und so, ne? Also was ist jetzt wahrscheinlicher, dass da irgendeiner mit einer Hightech-Drohne herumfliegt oder dass zum, ich weiß nicht wie vielten Mal irgendwelche anderen Zivilisationen, da ist jetzt noch, ich meine, wir haben halt vorher von diesen Erdstellen etc. gesprochen, ne? Wenn wir jetzt sagen, manche dieser Objekte stammen von anderen Zivilisationen, ist halt noch lange nicht gesagt, dass diese Zivilisationen irgendwo von einem fernen Stern kommen müssen. Die können auch hier auf der Erde mit uns koexistieren und vielleicht eher unter der Erde und so. Also alles spekulativ natürlich. Aber ich meine nur, das ist für mich nicht unwahrscheinlicher, als dass da eben irgendwelche Besucher von weiß Gott woher uns zum x-ten Mal da mit ihren tanzenden orangen Kugeln erfreuen.
Das meinen wir ja auch nicht, wenn wir sagen UFOs. Also wir meinen damit halt, es ist unidentifiziert und es ist nichts. Es ist keine Drohne, aber woher das Zeugs kommt, da stimme ich auch wieder mit dir überein. Wir wissen das nicht. eine große Wahrscheinlichkeit ist das Weltall, aber natürlich in Kuschs Aufzeichnungen befinden sich ja auch Texte von der Kirche. Da heißt es, dass da Handel mit unterirdischen Völkern getrieben wird. Also ja.
Wurde, vielleicht. Ja. Ich weiß. Wurde, es, ja. Ja, genau. Und da ist viel denkbar natürlich.
Klar.
Und das können trotzdem Drohnen sein, nur halt nicht Drohnen von uns, sondern
das
von jemand anderem.
Ja, genau,
klar. Interessant ist ja auch, dass diese Objekte immer wieder großes Interesse an Atomanlagen zeigen, an Atomtests und an der Umwelt.
Einfach diese Objekte.
Nein, diese Objekte. Und an der Umwelt und an der Umweltzerstörung und an Menschen, die jetzt solche Entführungserlebnisse haben, die kriegen ja teilweise richtige Greenpeace-Brainwashing, sage ich dann manchmal dazu. Und das würde auch viel mehr Sinn ergeben, wenn die, die das veranstalten, eigentlich auch hier mit uns koexistieren, weil dann hätten sie ein absolut vitales Interesse, dass dieser Lebensraum nicht zerstört wird. Mhm. Oder sie wollen ihn kolonialisieren und dann, aber warum tun sie es dann nicht einfach und ja, also.
Aber okay. Es ist immer schwierig mit unserer Logik, das
so ist es. Zu erfassen. So ist es.
Aber auf jeden Fall werden auch UFOs gesehen, die ins Meer eintauchen oder die aus Bergen oder Vulkanen rausfliegen. Das sind wohl keine Drohnen, die aus einem brennenden Vulkan rausfliegen.
Keine herkömmlichen Drohnen, darauf können wir uns einigen.
Ja, genau. Oder bei meiner UFO-Sichtung vor 50 Jahren, eben 50 Meter entfernt, 30 Meter Durchmesser, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das eine Drohne war. Aber eben, ich versuche das gar nicht, meine Logik auf die anzuwenden. Warum machen die das? Warum zerstückeln sie unsere Kühe oder so. Keine Ahnung.
Ja, da war auch vorhin schon lange Zeit eine Frage, ob es auch Fälle von Tierverstümmelungen in der Schweiz gab. Wisst ihr von sowas?
Wir haben uns das schon lange gefragt. Und ich kenne einen Bauern hier in der Region und ich wollte ihn schon lange fragen. Ich sehe den so all 4 Monate oder so mal. Und gestern, lustig, dass du das erwähnst, gestern habe ich ihn gesehen und ich habe endlich daran gedacht, ihn zu fragen. Und er sagte, ich kenne Fälle, wo der Nachbar halt irgendwie Nachbarschaftskrieg oder so. Aber als ich ihm dann genauer erklärte, auf was ich hinaus will, da sagte er, nee, sowas habe er noch nie gehört. Und wir haben selber ja auch schon geforscht auf dem Internet und so. In der Schweiz, unserer Meinung nach, gibt es das nicht oder hat es das nicht gegeben. Dieser Bauer hat mir das bestätigt. Also
wir haben es noch nicht komplett weggelegt. Ich habe mal da mich versucht, schlau zu machen, aber da müsste man in jedem Kanton, jede Stadt, also gesamthaft wird das nicht gespeichert in der Schweiz, sondern das macht quasi jeder Ort für sich. Und man könnte rein theoretisch die Anfrage stellen, aber eben, dass da allzu viel Feedback in diese Richtung kommt, gehen wir jetzt mal nicht davon aus.
Ja, ich komme jetzt wieder zu diesen UFOs über Berlin zurück. Also das ist, ich greife das jetzt so heraus als einen exemplarischen Fall, den ihr auf eurem Kanal behandelt. Dieser Zeuge sieht also jetzt schon der macht schon sehr lange Beobachtungen, ich glaube seit 2013 und seit ein paar Jahren schickt er euch halt regelmäßig auch Videos. Ja. Und der hat also schon der sieht das in Berlin, also in der größten Stadt Deutschlands, 3 Millionen Einwohner oder so, da sieht er also Kugeln mit Blitzen, Kugeln, die sehr nah runterkommen, also die dann, erzählt er auch von einem Fall, wo die nur mehr so 100 Meter, schätzt er, entfernt war in der Luft. Typische leuchtende Kugeln, ja. Und das Ganze mitten in Berlin und sonst sieht das kaum wer. Und er hat sich dann da vernetzt mit jemandem, einem Filmemacher, Achim. Und der erzählte auch in einem anderen Interview, das ihr da geführt habt, dass der mitten in Berlin, also der wohnt dort am Kuhdamm in seinem Penthouse, so irgendwie wie er das beschreibt, und der sah da mitten in Berlin, so auf der Straße, so ein paar 30, 40 Meter weg, seine Tochter war sehr aufgeregt, hat ihn gefragt, was ist das? Eine leuchtende Kugel, ich glaube, so ein 1 Meter Durchmesser, die hat er leider nicht, also da, ja, das war nur zu kurz, da hat er halt keine Kamera bei der Hand gehabt, sieht diese Kugel und dann plötzlich ist sie weg. Und da ist jetzt aber auch, und das ist dann, also das ist exotisch, ja, weil, was heißt weg, ja, also da ist, ich meine, wenn irgendwo ein Licht in der Entfernung fliegt, ja, und dann sagen die Leute, ja, und dann war es plötzlich weg, da muss man sagen, nein, das Licht ist ausgegangen, ja, also ob es weg war, weißt du nicht. Aber in dem Fall war das nur 30, 40 Meter entfernt, zumindest wenn er sich nicht geirrt hat, aber dann sollen es 100 Meter gewesen sein, sieht das, leuchtet und dann ist weg. Das heißt, da ist das Leuchten weg, aber da ist auch kein Objekt, das geleuchtet hat. Das finde ich schon erstaunlich. Ja. Also, ja, könntest du da ein bisschen was sagen über Andreas und Achim und was die so alles da schon gesehen haben in Berlin, mitten in der Großstadt?
Also Andreas haben wir schon, ich weiß nicht, wahrscheinlich 8-mal gesprochen. Nicht alles ist auf Video. Wir haben auch mit ihm gesprochen zwischendurch und so. Für uns absolut glaubwürdig, was er gesehen hat. Und er hat das ja auch alles gefilmt. Also die Frage ist, was ist das? Das können wir auch nicht beantworten. Aber dass da was rumfliegt und dass er das gefilmt hat, da haben wir keinen Zweifel dran. Und bei Achim, das ist sehr interessant, weil Achim wurde eigentlich durch Andreas auf das Ganze aufmerksam und hat sich dann angefangen einzulesen auch in die Ufologie, also mal ein bisschen drüber gelesen und begann dann mit einer guten Kamera und einem guten Objektiv selber zu filmen. Und wir haben ein Video, das eine Zusammenstellung von Clips, die er aufgenommen hat, auch über Berlin. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber UFO Berlin eingeben, dann findet man das. Und das sind Aufnahmen, also da hat es Zeugs drunter, ja, das muss zuerst jemand erklären. Es ist einfach so, wer schaut, der sieht auch etwas. Vielleicht muss man das jetzt auch mal bringen. Also die meisten Leute sagen, ich sehe nie was. Und dann, wenn man fragt, ja, wie oft schaust du denn zum Himmel? Dann beginnen die nachzudenken und ja, eigentlich nicht so oft. Und wir schauen halt oft und es gibt andere Leute, die schauen oft. Und wenn man das macht, dann ja, sieht man halt Dinge, die andere nicht sehen. Das ist meine Meinung.
Ja genau, also diese Aufnahmen, wo man was sieht, also ich sage mal, sieht aus wie klassische Satelliten und dann leuchten die plötzlich sehr hell auf. Ja. Das meinst du? Das habe ich auch schon öfter beobachtet.
Ja, es gibt natürlich diese hochfliegenden Satelliten, die Iridium-Satelliten, aber mittlerweile, ich habe so eine App, da kann man nachschauen und die werden alle ausgetauscht, das ist fast abgeschlossen, also diese Flares, dass da ein Satellit plötzlich hell wird, die gibt es eigentlich fast nicht mehr.
Ja, aber dann sind es halt andere Sachen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit...
Nee, das gibt's nicht mehr, dass ein Satellit einfach so lange und extrem hell vor allem aufblitzt. Also,
aber das kann man ja nicht wissen, also weil es sind ja sicherlich auch nicht alle Satelliten kartografiert. Also,
da hast du sicher recht.
Es gibt also Spionagesatelliten, ja, die definitiv in keiner App zu finden sind. Und ob die jetzt irgendwo... Ja. Man weiß nicht, in welcher Höhe, die sind auf den hunderten Kilometern Höhe. Das heißt, auch wenn bei uns Nacht ist, kann dort die Sonne diesen Satelliten anstrahlen und ab einem gewissen Winkel wird er halt hell. Also,
aber die Videos von Andreas, das ist so hell. Also ich schaue oft hoch und die ISS, die ist ja auch manchmal sehr hell. Und was er da filmt, das ist meiner Meinung nach tiefer als ein Satellit. Also ich würde sagen, das ist nicht auf Satellitenhöhe. Nicht alles, also die dunklen Bilder in der Nacht, das ist Satellitenhöhe. Aber er hat ja Tageslichtaufnahmen und da sieht man etwas, ich würde sagen, das ist, keine Ahnung, vielleicht maximal 5000 Meter oder so. Also eher tiefer und er beschreibt das ja auch so. Und ich habe einfach keinen Grund, Andreas irgendwie nicht zu vertrauen, dass er da beschreibt, was er sieht. Also,
das glaube ich auch nicht.
Stunden mit ihm gesprochen.
Und also wirkt auf mich total authentisch und auch Achim. Also,
Absolut, ja.
Ich hinterfrage halt nur, was sie da genau gesehen haben, ne? Weil es sind UFOs in dem Sinn, dass sie nicht identifiziert sind.
Genau.
Und ja, also, aber. Auch wieder, also da ist jetzt nichts dabei, also die anekdotischen Dinge, ja, also vor allem diese eine Beobachtung von Achim, also die finde ich wirklich sehr spannend, aber bei den Aufnahmen habe ich nichts gesehen, wo jetzt sagen wird, ja, also eindeutig völlig unerklärlich, ja, also man kann so ein Objekt irgendwie sich vorstellen, wer das bauen sollte und dann damit da rumfliegen, ist eine andere Frage, ja, aber wie gesagt, ist jetzt nicht weiter hergeholt, als dass es halt von ganz weit her kommt oder vielleicht aus dem Untergrund oder wie auch immer, ja. Aber man muss sich dann halt auch die Frage stellen, ja, aber warum macht man sowas? Naja, gut, vielleicht will man den UFO-Mythos irgendwie ein bisschen ansticheln, damit er nicht einschläft und die Leute halt sich über andere Dinge den Kopf zerbrechen, als darüber, wie sie morgen die Miete bezahlen. Aber weil, wisst ihr, was ich meine? Ich kann nicht umhin. Ich möchte ja wissen, was da wirklich los ist. Und deshalb muss man alles in Betracht ziehen. Ne? Und natürlich fände ich es viel spannender, wenn das jetzt Besucher aus Innererde oder den Plejaden sind. Aber wenn es halt nicht so ist, ist halt nicht so. Ne?
Also, aber da müsstest du eigentlich fast noch zurück in die Geschichte und die komplett umschreiben. Also, wenn du Sachen siehst, und das kann ja jeder nachschauen, bin ich gespannt, was, sag jetzt mal, Kritiker oder skeptische Menschen denken, wenn da Leute von, sagen wir mal, 10.000 Jahren in dem Fels,
Petroglyphen, ja, aber die Frage ist halt, was die da gezeichnet haben, das weiß man halt nicht. Ne?
Ja, aber mit der Überlieferung noch dazu von den Völkern, die ja sind, also indigene Völker, wo sagen, ja, sind Leute heruntergekommen, Götter, was auch immer. Wir sagen Engel, Jesus heutzutage.
Also heutzutage sagen wir Außerirdische. Ne?
Ja, wir ja. Aber sagen wir so, das Gros noch nicht. Ja. Da muss man sich schon fragen, okay, also der ganze Mythos um irgendwelche komischen Objekte oder Fliegen ist länger wieder seit 50er Jahren. Ja. Oder
ja, wir bekommen ja noch einige Videos mehr als UFO-Meldung. Wir sichten die ja dann auch alle eben und versuchen ja auch da auszuschließen, was geht. Einige Male habe ich schon gesagt, wenn UFOs einfach nur Flugbewegungen machen würden, die man nicht kennt, dann wäre es viel einfacher, oder? Also,
ja, ist schon klar.
Ja. Und noch zu Andreas, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Andreas ist ja auch bei uns unter den Videos, der die Kommentare auch ein bisschen managt und schaut und uns da gut hilft. Also an ihn lassen wir da nichts kommen. Es ist eher einfach die Frage, ja, und das machen wir ja auch einfach. Wir fragen und viele Leute fragen sich auch. Und ich meine, wenn die herkömmlichen Stellen da uns immer eine Antwort liefern könnten, dann könnten wir auch ja ganz viel abhaken und uns auf andere Dinge konzentrieren. Aber häufig ist ja dann, wie auch zum Beispiel bei einem UFO-Fall von Markus und Steffi, den wir auch ein Video hochgeladen haben, da hat ja die Sky Guide, die Flugüberwachung, bekannt gegeben, dass sie da nichts kennen oder nichts datiert haben. Und Markus hat selber beim Militär angefragt, die haben auch gesagt, sie wissen von nichts. Dann ist es für uns ein UFO. Ich meine, klar kann man jetzt wieder sagen, ja gut, das Militär würde es nicht sagen, aber ich meine, wenn sie da Übungen machen in der Nacht und man da am Himmel Lichter sieht, dann könnten sie auch einfach sagen, wir waren das und dann hätte man da auch wieder eben eine Antwort, wo auch schlüssig ist, aber das gibt es halt einfach häufig nicht.
Ja, ja, die Frage, ob sie das sagen würden, immer, aber okay.
Nee, klar, ja, klar.
Falls jemand Fragen hat, die ihm unter den Nägeln brennen, die ich vielleicht jetzt da immer wieder im Chat auch übersehen habe, bitte, die Skype-Leitung ist offen und jetzt wäre es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, falls jemand möchte, hier anzurufen und den Jungs vom Hangar 18B selbst Fragen zu stellen. Oder vielleicht hat auch jemand was gesehen oder etwas Ähnliches gesehen wie jemand, der auch von euch schon interviewt wurde, zum Beispiel eben von Markus und Steffi. Mhm. Das ist ja eben so eine klassische Sichtung, die die hatten. Also die sahen da mehrere orange Kugeln. Und ja, das Schöne ist, dass also Steffi da auch relativ, sage ich mal, reserviert ist oder distanziert und Markus eher so der ich sage jetzt einmal ganz salopp, UFO-Freak. Und aber beide also gesagt haben, na, war seltsam. Und man sieht in diesem Interview, und das kommt in mehreren Interviews immer wieder auch raus, auch ich habe ja auch immer wieder UFO-Zeugen interviewt, also gibt es ja diese Miniserie Trau deinen Augen nicht. Okay. Dass also Markus dann schon da irgendwie betroffen war. Ja, also die sind dann da gestanden, sehen diese, und man kann sich, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, also das war schon eine beeindruckende Sichtung, die die da beschreiben und auf Video aufgezeichnet haben. Findet man also, wenn man jetzt auf euren Kanal geht, eh gleich. Ich glaube eh UFO-Sichtung von Markus und Steffi heißt sie. Ne?
Genau.
Sehr passend. Und wenn man dann da steht und doch recht lange diese Objekte da sieht, die relativ starr stehen, ja, und dann halt so mal gehen da ein paar aus und dann tauchen dort wieder ein paar auf. Ja, also das verstehe ich, dass einem da irgendwie ein mulmiges Gefühl beschleicht. Und ich glaube, am Vortag, das habt ihr dann ja auch oder sie dann, die beiden dann noch rausgefunden, gab es auch in den USA eine ähnlich sage ich mal, nicht gleich, aber ähnliche Sichtung, die waren irgendwie noch geometrischer angeordnet in den USA, aber auch orange Kugeln, glaube ich, hauptsächlich, ja, die da aufgetaucht sind. Ich weiß nicht, wo war das, in Alabama? Na, wo?
Ja, San Diego, glaube ich.
San Diego, okay, ja. Ja, können Sie noch ein bisschen was erzählen dazu, zu diesem Fall?
Ja, das ist also für uns einer der wirklich spannenden Fälle. Sie haben sich eigentlich dann rasch bei uns gemeldet nach der Sichtung. Wir hatten aber in diesen Tagen keine Zeit, um mit Ihnen ein Gespräch zu machen. Sie haben sich dann selber ja bei der Schweizer Zeitung 20 Minuten gemeldet. Und die hatten auch Interesse an ihrer Sichtung. Die haben da auch einen Artikel veröffentlicht. Denn Markus hat uns ja gesagt, er dachte, das müssen ja mehrere Leute gesehen haben. Ich meine, das war über einer, sie wohnen schon ziemlich abgelegen, aber die Lichter waren, sage ich, über der Innenschweiz und eben das müssen eigentlich ganz, ganz viele Leute gesehen haben. Die 20-Minuten-Zeitung hat dann eben die Schweizer Flugüberwachung, die Skyguide, angefragt. Die haben dann geantwortet, dass sie nichts auf ihren Radarbildern hätten. Und zu der Frage, was das Video zeigen würde, haben die gesagt, das können sie nicht sagen. Und ja, irgendwie kam da aber von nirgends bis jetzt die Meldung zurück, dass da auch andere Leute das gesehen hätten. Wie ich vorhin kurz angedeutet habe, Markus hat dann selber den Flugplatz in Emmen, der in diese Richtung liegt, angefragt. Denn wenn man die Lichter sieht, könnte man vielleicht noch die Idee haben, dass das Iridium-Flares sind. Wir gingen im Video auch darauf ein, wir haben selber Iridium-Flares gesichtet und auch aufgenommen. Und Markus hat dann eigentlich das Militär angefragt und die haben sich auch das Video angeschaut und haben ihm persönlich gesagt, sie wissen nicht, was das ist und sie selber hätten keine Iridium-Flares an diesem Abend hochgeschossen.
Moment, Iridium-Flares, das sind jetzt die Satelliten.
Du meinst nur Flares. Oder? Und das ist wirklich sehr spannend. Und wir haben ja auch aufgerufen und hoffen natürlich immer noch, dass wenn das jemand hört und sie bei uns auch meldet, das wäre doch schön, wenn wir da weitere Zeugen hätten, wo auch vielleicht noch Aufnahme haben, ja.
Ja, auch Ja, generell, ja, das kann ich mir vorstellen. Also auch von den Beobachtungen, die Andreas und Achim gemacht haben. Wo man ja sagen muss, sie ja mitten in Berlin, das müssen ja auch andere Leute gesehen haben. Ja. Aber man will sich halt, es ist halt noch immer ein bisschen dieses Hihi-Haha-Tabu-Thema, es ist wirklich mühsam. und Leute wollen sich halt dann auch nicht da outen, ne? wenn sie sowas sehen. Also ich glaube, es gibt eine riesige Dunkelziffer an Zeugen, absonderlichster Phänomene, die aber einfach sagen, nein, ein Teufel, ich werde mich da nicht lächerlich machen. Ja? Und auch Menschen, die dann vielleicht wirklich Repressionen in ihrem Beruf erfahren, ja, wo dann sagen, nein, also jemand, der da irgendwie so komische UFOs sieht, also dem traue ich aber jetzt nicht mit meinem Anliegen. Ja? Also wo man eigentlich nur sagen kann, also wenn jemand sowas sieht und trotz all diesem Gegenwind den Mut hat, darüber aufrichtig zu reden, gerade so jemanden würde ich trauen. Aber gut, da ticke ich wohl anders.
Also wir hätten mindestens dreimal so viele UFO-Zeugen, wenn alle einstimmen würden, dann auch vor Kamera zu treten. Ja. Also,
wem sagst du das? Wem sagst du das?
Und die melden sich bei uns und erzählen uns per Mail eine Geschichte. Man muss die lesen, das dauert 5 Minuten oder so. Und dann schreibt man zurück, ist spannend. Und dann wollen sie das aber nicht in die Öffentlichkeit bringen. Also auch da, das macht ja keinen Sinn, dass jemand das einfach uns schickt und dann sagt, nö, also der hat das sicher erlebt und sicher gesehen, was auch immer das war. Aber ja, wie du sagst, die trauen sich dann nicht wegen Repressionen. Und die schreiben dann auch, ich bin in einem Job, und ich kann mir das nicht erlauben. Da werde ich als Idiot abgestempelt. Und
ja, ist halt noch wie so ein Tabuthema, also zwar banal, aber ein Polizist in der Schweiz, so tätowiert ist, das geht gar nicht. Gestern nach Deutschland, Italien, die sind voll tätowiert zum Teil und haben Ärmel hochgekrempelt. Oder ein Arzt, wenn der zur OP-Visite kommen würde, der jetzt ein Hals-Tattoo hat, dann hätten wir so einen Schrecken, aber er hatte die Ausbildung, er ist professionell. Also weißt du, das leider immer noch gewisse Sachen in unserer Gesellschaft verankert, wo ich muss sagen, gut, da haben wir jetzt definitiv andere Probleme, weder das Aussehen, wie einer ist, oder ob er eine Aussage tätigt mit Videos noch und sagt, hey, ich habe das gesehen, ich bin weder verrückt noch sonst irgendwas, sondern es ist einfach ein Fact, ja. Dass man den dann runterputzt, das verstehe ich nicht, aber.
Ja, das ist blöd. Alessio schreibt da, hallo in die Runde, ich habe 2009 in Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, NRW, etwas beobachtet, was ganz ähnlich war, wie Jochen Ramsethaler in der Miniserie Trau deinen Augen nicht beschrieben hat. In der Abenddämmerung sah ich im Juni 6 oder 8 rot-orange leuchtende Kugeln. Das kommt doch bekannt vor. Dann schreibt er weiter, diese waren in 2 Reihen in einer Zickzack-Anordnung übereinander angeordnet und standen völlig still und bewegungslos in der Luft. Ich habe außer Jochen Ramsethalers Bericht nie von einer Beobachtung gehört oder gelesen, die meiner Beobachtung so sehr gleicht. Ja, vielleicht findet er da bei euch was, aber Alessio, ruf doch an. Erzähl uns das doch. Also wir fänden das spannend.
Absolut, ja.
Skype-User CropFM, come on. Ja, also es gibt Unmengen an Beobachtungen. Viele davon kann man sich auch erklären, klar. Also ich glaube trotzdem, dass es jetzt genuine... Ah, der ruft an, wie schön. Hol mal rein, oder? Also ich weiß nicht, ob es der ist, aber schauen wir mal. Hallo.
Ja, Ralf hier, schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo. Tarek, wir hatten schon öfters mal das Vergnügen, dass ich angerufen habe.
Ah, okay, ja, ich erkenne die Stimme, glaube ich, ja.
Ja, Motorradunfall.
Ja, ja.
Ja, und Sichtung mit der Billardkugel da.
Ja, ja, kann ich mich erinnern, ja. In Lagerfeuern hast du dich schon öfter, glaube ich, auch gemeldet.
Ja, da habe ich mich auch schon gemeldet, das ist richtig.
Ja. Hast du auch eine klassische UFO-Sichtung oder eine
Ich würde sie nicht klassisch nennen.
Ja?
Mich würde es interessieren, ob die 4 sind es ja, glaube ich, ne? Ja. Ja. Hier schon mal einen Bericht von einer Sichtung gehabt haben, wo man mehr oder weniger das Gefühl hat, dass das eine bekleidete Entität war.
Also du meinst so richtig Hutmenschen, so Hutschattenwesen?
Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ziemlich groß war, dass das definitiv so eine Art wallender Umhang war und es war garantiert kein Wetterballon.
Moment, diese
Person. Verstehe jetzt nicht ganz.
Ja, ich auch nicht. Du diese hast Person. Was gesehen? Diese Person ist. Erzähl das einmal ganz.
Schattenwesen, oder?
Ich habe auf dem Balkon gestanden und gucke öfters mal in den Himmel, weil ich das ja. Das bietet sich nochmal an bei mir. Und da ist was vorbeigeflogen, was definitiv kein Hubschrauber war, kein Flugzeug. Ich wohne in der Nähe vom Flughafen. Ich weiß, wie ein Flugzeug und ein Hubschrauber in jeglicher Position aussieht. Die verändern für gewöhnlich nicht die Form. Und das war mit einem Stoff überzogen, umkleidet oder wie auch immer. Weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall war es ein Stoff, der oder Material, was definitiv das Sonnenlicht reflektiert hat. Und es hat die Form verändert. Also kann es nur eine Art Stoff gewesen sein. Also ein Flugzeug war es nicht.
Aber du meinst Stoff, so wie Baumwolle oder Seide oder meinst du Aluminium?
Nein, es war keine feste Form. Es hat während des Fluges im Wind geweht.
War es windig an diesem Tag?
Nicht wirklich, aber es ist definitiv schneller als der Wind geflogen, weil alles nach hinten sich bewegt hat.
Und geradlinig. Also es war jetzt nicht irgendein Fetzen, der da vom Wind angetrieben durch die Luft geflogen ist. Auf das möchte ich jetzt hinaus.
Ja, genau, das war es definitiv nicht. Es war schneller als der Wind an dem Tag.
Okay.
Und ja, wir haben ein, zwei oder drei Videos, wo man vielleicht etwas Ähnliches sieht.
Das eine Video heißt.
Da sieht man aber nichts. Ne? Wir haben ein Video unbekannt oder wie heißt das? Über Deutschland. Geheimes Flugobjekt über Deutschland oder irgend so, weil da sieht man was, das sieht aus wie ein Fallschirm. Verändert dann aber die Form, dass das eigentlich unmöglich ist, dass das ein Fallschirm ist. Mülltüte im Wind, ja, aber da war es relativ schön. Wir haben ein paar solche Dinge zugesandt bekommen und auch veröffentlicht. Aber ja,
bei der UFO-Sichtung von Beatrix und Tim, das sieht man, das ist, glaube ich, nur die UFO-Erzählung, oder?
Haben ja, ja, ein Video? Ein Beispielvideo, wo sie gesagt haben, das sieht so aus wie das, ja.
Dort fliegt, sieht auch so aus, als würde so ein hochfliegender Elefant irgendwie durchfliegen. Aber ja.
Ein rosa Elefant.
Ja, und das bei UFO-Snapshots haben wir dort vielleicht eins dabei. Aber es sind halt auch schon ein paar, also jetzt auf die Schnelle.
Ja, also solche Form-Shifters oder Shape-Shifters werden ja immer wieder gemeldet. Also jetzt nicht bei uns, aber allein in den USA werden ja jeden Monat etwa 600 UFO-Meldungen registriert. Und da sind auch immer wieder solche dabei. Aber dass die aus Stoff, also irgendwie Polyester oder Nylon oder Baumwolle oder so bestehen, das habe ich also noch nie gehört.
Das kann ich nicht sagen, aus welchem Material. Es war geschätzt circa 4-5 Kilometer entfernt. Eingeschätzt. Also ich weiß nur ganz definitiv, es war kein Flugzeug, es war kein Hubschrauber und es war halt so eine Art bewegliches Material, was im Wind geweht hat und gewallt hat.
Also ich habe mal kurz da unsere Videos runtergescrollt, dann war ich vor 2 Jahren stehen geblieben. Das Video, wo etwa dem zutreffen könnte, was du da beschreibst, nennt sich bei uns Geheimes Flugobjekt über Deutschland, Fragezeichen. Schau es dir doch mal an, vielleicht geht es in diese Richtung.
Und jemand schreibt auch im Chat, Kaliber Trieb haben auch mal was in der Richtung aufgenommen, das stimmt, und zwar In Graz, in der Nähe der Korösi-Straße oder der Theodor-Körner-Straße, glaube ich. Und das war auch so ein schwarzes Objekt, das sich da auch irgendwie gedreht hat. Und das ist mit einer der Sendungen mit Kalibertrieb, ist das Video verlinkt. Das könntest du vielleicht auch anschauen. Vielleicht, und das war schwarz auch. Aber du hast am Anfang gesagt, dass das eine Figur war. Also
möglicherweise
eine humanoide Figur meinst du, oder was meinst du mit Figur?
Möglicherweise humanoid, kann ich nicht sagen. Mhm. Ich würde sagen, es war eine bekleidete Entität, wo der Umhang im Wind definitiv Gewalt ist, also sich im Wind bewegt hat. Mhm. Und es muss Materie, also Stoff oder Ähnliches gewesen sein, weil es die Sonne schlichtweg reflektiert hat.
Mhm. Superman, Fragezeichen, schreibt Rimsky, ja, okay. Oder Batman, ja.
Na, also ich habe jetzt auch ganz schnell nochmal die Videos überflogen, und wir haben etwa vor einem Jahr haben wir ein UFO über der Ruine Alt-Signau aus dem Kanton Bern. Das ist zwar nur ein Foto, so will ich mich erinnern mag, aber das sieht sehr ähnlich an dem, wo du jetzt beschrieben hast, ja.
Nochmal,
ja, UFO über Ruine Alt-Signau.
Ich schaue mir das mal an. Also das Ganze weniger als 2 Monaten.
Ja.
Okay. Und zwar
also das Video haben wir am 26. Juli 2020. Ging das, aber gibst du mal, ja, Ruine.
Ruine reicht wahrscheinlich.
Ruine eben bei YouTube-Kanalsuche, ja. Bei der Lupe. Und dann, ja, lass uns kann wissen.
Werde ich mir mal anschauen.
Ja, kannst du dich ja sonst melden, freuen wir uns.
Ja. Ich wollte das einfach nur mal mitgeteilt haben, weil Tarek sich ja immer über sowas freut.
Mhm. Ja, vielen Dank. Vielen Dank
dir. Ja, danke vielmals.
Alles klar.
Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.
Ebenfalls. Tschüss.
Ja, tschüss.
Ich hoffe jetzt nur, der Hörer denkt sich nicht immer irgendwelche lustigen Sachen aus, weil ich mich darüber freue, aber nein. Darüber freue ich mich nicht. Nein. Er hat schon öfter angerufen. Er hat schon ein paar Mal seltsame Dinge erlebt, der Mann.
Das ist ja auch interessant. Es gibt Leute, die erleben einfach mehrfach etwas. Mhm. Also das ist nicht bei allen so.
Kalibertrieb, also es gibt Leute, die das anziehen. Ja, aber wo man dann auch, ja.
Es soll sogar Leute geben, als Skinwalker Ranch, wo das weitergeben. Also,
ja, genau.
Und die Angehörigen auf einmal danach auch solche Erlebnisse haben.
Naja, der Hitchhiker-Effekt.
Ja.
Wobei das ja auch bei normalen Paraphänomenen der Fall ist. Ne? Ja. Also da verschwimmt das Ganze wieder. Ne?
Genau.
Was die Sache nicht einfacher macht.
Das ist richtig.
Definitiv nicht.
Ja, und dann wird auch daran gearbeitet. Also irgendwie, klar, gibt es die Veröffentlichungen, eben wo sie hinstehen, à la Pentagon und Fakten liefern. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück auf die UFO-Sichtung Marx und Steffi, die 20-Minuten-Zeitung. Eben super, dass die überhaupt nur Verzeugen Platz geben, aber dann ist so ein Untertitel, sie haben dann noch, glaube ich, irgendwie einen Astrologen von Bern oder so gefragt, und der macht dann die Erklärung, ja, das wäre eine irdische Erklärung, also für die Lichter am Himmel, aber eine Zeile oder zwei Zeilen weiter unten steht, dann er wisse es ja auch nicht, aber da frage ich mich, warum macht denn die Zeitung die Headline dick, eben, dass es eine irdische Erklärung gibt, und ich komme da für mich wirklich irgendwie ja nur auf diese Lösung, dass einfach viele Leute glauben nicht ans Thema, die schauen sich den Artikel an, denken, das gibt es ja sowieso nicht, sehen die Unterheadline und, ich habe ja die Erklärung, es gibt, und dann lesen sie es gar nicht, also, ja. Oder ja, es gibt ja auch Fälle, wo über ARD einfach die Fakten weglässt, wo man sich fragen muss, weiß es der Journalist nicht, oder ist das bewusst, dass man dann einfach die Fakten wieder ignoriert, ja, dass es ja auch viele Länder gibt, die das seit Jahren untersuchen und alles das, was bekannt ist darüber, ja.
Ja, oder auch dieses Phänomen, dass die Fakten zwar jetzt aufgezählt werden, aber dann ein kleiner Teil davon erklärt wird und dann so getan wird, das wäre alles erklärt, ne?
Ja,
oder halt dann wird irgendein Phänomen zitiert, das jetzt ein Teil dieser Beobachtung erklären würde, aber ja gut, das ist real quasi, weil das können wir erklären, und das andere, da hat er sich geirrt oder was auch immer. Ja,
da arbeiten wir noch dran.
Aber ich habe in den News ja auch einen Artikel zitiert von aus der Website Grenzwissenschaft aktuell mit dem Titel Warum UFOs ignoriert werden, und da gibt es viele Gründe dafür. Also, und ich glaube, ein Grund ist auch, dass das ein bisschen zu sehr an unserem Käfig rüttelt. Ja. Weil einfach jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen auch, weil das irgendwie so die Ordnung ein bisschen auf den Kopf stellen würde, weil unsere weltlichen Instanzen dann eigentlich da völlig hilflos wären gegenüber irgendwelchen Mächten, Besuchern, whatever, die da kommen und eine Technologie präsentieren, die wir nicht kennen, nicht verstehen und auch nicht ihr Potenzial auch nur einschätzen können. Und ich glaube also wirklich, dass viele Menschen sehr gerne sich mit der Überschrift, ja, UFO gesichtet, profane Erklärung gefunden, diese Überschrift sehr gerne glauben. Weil die eben nicht aus irgendeinem Grund unsere Störung haben und unbedingt irgendwie da Dingen nachforschen, die jetzt vielleicht nicht erklärbar sind und vielleicht zeigen, dass wir da noch ein bisschen am Anfang stehen in vielen Dingen. Und
ja, die Leute werden nicht gerne aus ihrer Komfortzone rausgenommen.
Was auch total erklärbar ist, warum? Verstehe ich.
Verständlich, aber das Thema ist halt heute eigentlich Mainstream. Also das Pentagon hat ja diese UFO-Fälle im Jahr 2017 bekannt gegeben. Sie haben gesagt, da fliegen Dinge rum im amerikanischen Luftraum, die sie sich nicht erklären können, und die haben die machen Flugmanöver, wo jeder Mensch sterben würde. Das Beschleunigungen und Abbremsmanöver und Kurven, die ein Mensch einfach gar nicht überleben kann. Das ist offiziell seit 2017, nur die deutsche Presse oder die mitteleuropäische Presse ignoriert das. Aber es ist Mainstream. Gut, mittlerweile, auch Punkt. Wenn das die Deutschen und die Schweizer nicht wissen wollen. Und ich meine die Medien.
Aber eine Punkt. Sache, auf die wir, Entschuldigung, aber
Remo. Und in anderen Ländern ist das ganz anders.
Ja.
In Südamerika oder Frankreich oder Belgien ist das alles, wird das auch von den Mainstream-Medien seit Jahren so gehandhabt, dass sie sagen, doch, das gibt's. Wir wissen nicht, was es ist, aber es gibt's.
Das Interessante ist auch, wo du gesagt hast, Tarek, betreffend am Glaubenssatz erschüttert oder gewisse Sachen komplett auf den Kopf gestellt wird in der Gesellschaft, wenn es so kommt. Kann es eigentlich gleich umkehren. Ja, also wir nehmen uns das Recht raus, irgendwelche Tierexperimente zu machen, zum Erforschen und was auch immer. Weil wir ja momentan, also das denken viele ist, wir sind die Höchsten, die Größten und so weiter. Was dann da wieder kommen würde, wenn jetzt das bekannt gäbe, hey, ja, wir werden besucht, wahrscheinlich der größte Teil sehr große Angst kriegt und sagt, hey, an uns wird Experimente gemacht. Mit dem können sie, glaube ich, nicht umgehen, dass sie dann das.
Wenn es dann in die Jacobs-Ecke geht. Ja gut, das verstehe ich, dass man da dann schon langsam abwinkt und sagt,
alles Blödsinn, Blödsinn. Ja. Dass man eingestehen muss, dass man immer angelogen wurde. Oder?
Ja, das auch.
Na, nicht nur das, sondern dass man so blöd war und das geglaubt hat.
Ja, das braucht natürlich ganz so. Viel Mut und
aber ich glaube Kraft, nicht.
Zum selber eingestehen
Demut und sagen,
scheiße, ich bin verarscht worden.
Ich möchte aber noch kurz jetzt auf die eine Sichtung eingehen, wo er gemeint hat, dass das eine der interessantesten wäre in den letzten Jahren, diese wiederkehrenden Objekte von Michaela und Heiko. Mhm. Wolltest du dazu noch ein bisschen was sagen? Also das findet man auch jetzt in den aktuellen Videos bei euch auf der Seite, im Kanal.
Mhm.
Ja, das war jetzt im August, im Sommer 22, als sich Michael und Heiko wieder bei uns gemeldet haben. Wir hatten schon auch öfters Kontakt mit ihnen, denn die erste Sichtung war eigentlich ein Jahr, also im Sommer 2020. Da hat eigentlich Heiko, Michaela hat das gesehen, genau, dazu mal, und Heiko nicht. Und sie hat das auch gefilmt. Und genau, ziemlich genau, 2 Jahre später ist es umgekehrt. Er sieht dieses Teil am Himmel und filmt. Und
beide haben es dann
gesehen. Da haben es beide gesehen, ja. Sie sind auch beide auf der Aufnahme drauf. Auch für uns beide sehr authentisch. Und das ist ja schon auch speziell, also irgendwie 2 Jahre später quasi das identische Objekt am gleichen Ort, ja.
Ja, und dann beim zweiten Mal, also vor kurzem, dann eine Woche später, hat Heiko nochmals alleine gesehen, hat da auch nochmal Videos und Fotos gemacht, und auf den Fotos sieht man ganz klar, dass das Objekt über den Dächern ist. Beim Video sieht man das nicht, weil das natürlich alles dunkel ist und hereingezoomt. Das Objekt verändert sich ein bisschen. Es sieht am Anfang anders aus als am Schluss. Das haben sie auch von Auge gesehen. Sie dachten, dass sich das irgendwie dreht oder so. Bei der ersten Aufnahme verschwindet es auch manchmal. Und wir dachten zuerst auf der Aufnahme, dass da ein Finger oder so über die Kamera kam, also aus Versehen halt, wenn man das Handy hält. Und wir haben sie das gefragt und sie haben gesagt, nein, das war auch so, das verschwand wie wenn von oben runter einfach dunkel wird und zur Hälfte ist es weg und dann kam es wieder. Also, und dass die das jetzt 3-mal gesehen haben, also und gefilmt auch, hochinteressant auch wieder. Leverkusen, auch nicht so kleine Stadt. Also auch das müssten noch mehr Leute gesehen haben.
Ja, das sieht auch wirklich interessant aus. Wobei, was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass sie nicht so ganz sicher waren, ob da nicht doch irgendwas ist in der Richtung, in die sie da geblickt haben.
Ja, man sieht aber auf den Fotos. Wir haben bei der Originalaufnahme, eigentlich das letzte Video von Ihnen, da haben wir die Tageslichtaufnahmen auch verbaut oder im Gespräch, bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber man sieht ganz klar die gleiche Richtung, Hausdach, und darüber ist nichts. Da ist blauer Himmel und da hat es keinen Turm, da hat es keinen Kran, nichts. Und ja, also...
Ja, es sieht wirklich seltsam aus. Du hast vorher das total, mit einer Nase verglichen.
Total, ja.
Also es sieht wirklich irgendwie wie eine Nase aus, ja. Und ja, irgendwie sehr spezifisch, aber man fragt sich, spezifisch für was? Also es ist, und wenn das jetzt wirklich in der Luft steht, und gut, mit freiem Auge haben sie das jetzt nicht in diesem Detailreichtum gesehen, aber die haben das dann hergezoomt.
Genau.
Und das, was aber dann eben zu sehen ist mit dem Zoom, sieht jetzt auch nicht wie ein Zoom-Artefakt aus. Ja.
Nein.
Ich meine, es ist halt auch immer die Sache, meiner Meinung nach bringt es ja überhaupt nichts, digital gezoomt zu filmen. Weil alles, was du, das bringt nichts, weil alles, was du da tust, kannst du im Nachhinein viel besser machen, weil du wahrscheinlich deinen Zoom-Algorithmus hast, der noch viel besser interpoliert oder so. Und wenn du das jetzt aber schon aufnimmst, dann brennst du quasi deinen Zoom-Algorithmus der Kamera in diesen Film ein und hast nicht mehr die Möglichkeit, das im Nachhinein zu bearbeiten. Also meiner Meinung nach ein guter Tipp an jeden, der solche Objekte filmt: Wenn man nur digitalen Zoom hat, vergesst den Zoom. Ja, nur um das besser zu sehen, das kann man dann im Nachhinein tun. Aber dann würde ich das einfach einmal filmen. Ne? Und dann sieht man auch links und rechts, wie sich das bewegt und wo sich das bewegt und so. Das ist oft viel interessanter, als da jetzt drauf zu halten. Aber jetzt in dem Fall eben, nein, es sieht für mich nicht wie ein Zoom-Artefakt aus, aber es sieht wirklich wie ein spezifisches, völlig abstruses Objekt aus, das sie im Abstand von 2 Jahren dann wieder sehen an dieser Stelle. Und also da muss man halt auch sagen, wenn das irgendwas wäre, was da öfter auftritt oder gar irgendein Bauwerk oder so, dann ja, das, Himmel, das hätten sie ja wohl bemerkt in der Zwischenzeit, aber ja, wenn man so hundertprozentig ausgehen kann man davon aus nicht, aber dann würde das wahrscheinlich öfter irgendwie auftreten oder so. Ne? Und lustig ist auch, dass, also ich glaube, Michaela kurz bevor sie das dann wieder gesehen hat, sich gedacht hat, jetzt würde ich das aber gern wieder sehen, und dann sagt Heiko, ja, schau, da ist es und so. Also, und sie war da ja wirklich ziemlich von den Socken. Ja, also das ist wieder so ein Fall, also wo man merkt, okay, die sind da betroffen. Ja. Muss nichts heißen, ja, vielleicht steigern sie sich nur rein und in wirklich, mein Gott, ja, kann sein, aber
auch da, ich sag nur, du hast absolut recht. Ich muss da aber einfach reingrätschen, weil wir haben mit ihnen nicht nur diese 20 Minuten oder so, die man da sieht, gesprochen. Wir haben, glaube ich, sogar einmal mit Heiko noch dazwischen gesprochen, ohne Videoaufnahme. Also wir haben da wirklich Stunden verbracht mit den Zweien. Und das, was rüberkommt, dass sie glaubwürdig sind, das können wir einfach nur noch zementieren. Das war auch im Off-Gespräch so. Also,
nein, ich rede jetzt von ihrer Glaubwürdigkeit. Ich rede davon, dass eine Betroffenheit verschiedenste Gründe haben kann.
Ja, klar. Also, ja, aber auch da, das sind keine Spinner oder so, weißt du?
Nein.
Also ganz normale Menschen, die haben das halt gesehen und zum Glück auch die Kamera gezückt und oder das Handy gezückt und gefilmt.
Also. Ja, wie du erwähnt hattest, also versucht man sich da rein zu versetzen, dass man quasi einen Tag vorher denkt, es wäre schön, das wieder zu sehen. Und dann erscheint das.
Ja, nein, das war nicht ein Tag vorher, das war wirklich unmittelbar vorher.
Ja, oder einfach allgemein, oder? Es ist so, also wenn das dann wirklich passiert, dann kneifst du dich mal und denkst, wer macht ein Spiel mit mir? Also irgendwie.
Oder man könnte einwenden, das ist jetzt klassisches Wunschdenken, ja, weil es passiert dann ja. Ne?
Ja. Es gibt ja auch diverse Fälle so, also wo das das genau in der Art auftritt, oder? Es gibt aber auch Leute, die wünschen sich das die ganze Zeit und es passiert nichts, oder? Und auch umgekehrt, es gibt auch Leute, die wünschen, also die wollen gar nichts und wissen nichts von UFOs und auf einmal erleben sie sowas. Ja, es ist sehr vielfältig, das Thema.
Und das ist eigentlich das auch, was ich an eurem Projekt, das glaube ich im deutschsprachigen Raum in dem Sinne schon einzigartig ist, dass es also kaum eine so große inzwischen Fallsammlung gibt, auch von dieser Qualität, jetzt sage ich auch. Und es ist also wirklich erstaunlich, wenn man sich das alles anschaut und dann einen Schritt zurück macht, was ist das? Ja, also ist das jetzt wirklich eine Art Massenhysterie? Und aber das sind ja wirklich auch, es sind ja Objekte, wo man nicht so einfach eine Erklärung hat. Auch wenn ich jetzt sage, ja, es könnte eine Drohne sein. Ja, sicher, es könnte eine Drohne sein. Es könnte auch, keine Ahnung, Hui Bu sein oder also es könnte alles Mögliche sein, ne? Aber wir wissen halt nicht, was es ist. Und andauernd sehen Leute solche Dinge, man kann die schon ein bisschen kategorisieren und so quasi, ja, da gibt es eben diese orangen Kugeln, dann gibt's, ihr habt ja auch Zeugen und Zeuginnen, die so klassische Scheiben gesehen haben, klassische silberne Scheiben, ja, oder ihr habt auch einen sehr interessanten Herrn aus Traun in Österreich, der wirklich sehr schnell tanzende Lichtkugeln gefilmt hat. Finde ich auch sehr spannend, findet man auch. Einfach nach Traun googeln.
Was ich vorher gemeint habe, von wegen Drohnen, dass das keine Drohnen sind, das ist genau dieses Video.
Die bewegen sich wirklich sehr, sehr schnell. Ja, also da ist halt ein Gewitter aufgezogen. Vielleicht ist das wirklich ein atmosphärisches Phänomen. Vielleicht sind das wirklich Kugelblitze, weil Kugelblitze sind ja auch völlig irre. Ja, ich meine, die verhalten sich ja manchmal überhaupt nicht so wie ein erratisches Naturphänomen. Ja? Weil der Herr, dieser Zeuge, ein paar Mal betont, die agieren miteinander und so weiter. Ja. Und das tun wir ja wirklich, ja. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr spannendes Video.
Absolut.
Ja. Aber ja, ihr habt da wirklich eine Sammlung an Dingen, die einfach sehr plastisch aufzeigt, dass wir hier ein Phänomen haben, das man einfach nicht ignorieren kann. Aber ist eigentlich dumm. Also,
ja, und Tarek, wir sind ja nicht die Einzigen, die solche Sammlungen haben.
Nein.
Also zum Beispiel die MUFON, das ist ja die größte UFO-Vereinigung der Welt, MUFON USA, Da kann man auch seine Sichtungen melden. Da werden pro Monat rund 600 Sichtungen gemeldet. Und das seit Jahrzehnten, immer ungefähr so zwischen 500 und 800 Sichtungen pro Monat.
Ja, aber die verschwinden dann halt alle irgendwo. Aber das Schöne bei euch ist, dass ihr die alle in die riesen YouTube-Datenbank stellt, wo sie dann auf irgendwelchen Kristallen gespeichert für die Ewigkeit.
Genau. In Erdsteinen,
in Kristallen gebunkert festgehalten werden.
Und diese Statistik ist noch interessant, weil da werden nicht einfach nur 600 UFO-Fälle beschrieben, sondern es wird gesagt, wie nahe kamen die Objekte dem Zeugen.
Ja.
Und von diesen 600 sind doch ungefähr 15 pro Monat kommen näher als 30 Meter an den Zeugen heran. Und von in etwa 2 bis 3 Fällen pro Monat sehen die auch Humanoide, die aussteigen. Also das heißt, das Objekt ist gelandet, da steigen irgendwelche Humanoide aus und laufen um ihr UFO herum. Das sind jeden Monat 2 bis 3 Zeugen, alleine in den USA.
Ja.
Also, auf diese Videos warten wir noch, die haben wir auch noch nicht bekommen, so jetzt direkt. Aber auch sehr spannend ist
vielleicht passiert halt das in Europa weniger.
Ja, sehr spannend ist die UFO über der Schlei. Das ist auch eine sehr spannende Aufnahme. Da hat ein UFO-Zeuge Christian, das war, glaube ich, die Überwachungsanlage oder Kamera.
Nee, ich glaube, er hat die einfach installiert.
Hat die fest installiert, und hatte auch eine spannende Sichtung über dem Wasser. Selbst gibt unzählige. Und uns freut es natürlich riesig, dass sich die Leute bei uns melden und an dieser Stelle vielleicht auch einen Aufruf. Also,
zuerst ein riesen Dankeschön.
Ja, ein riesen Dankeschön. Das freut uns immer auch sehr darüber, dass die Leute uns vertrauen und sich bei uns melden. Und wenn ihr was erlebt habt oder jemand kennt, der was erlebt hat und was erzählt hat, vielleicht einfach mal bei uns melden, wäre super.
Soll ja weitergehen.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auch weitergehen. Also ihr werdet da, glaube ich, ständig immer wieder, wahrscheinlich wird das sogar zunehmen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist irgendwann ein Schluss und dann...
Hoffen wir mal nicht.
Also Schluss, glaube ich, erst wenn auf dem Bundesplatz da diverse Entitäten kommen, mit ihren verschiedenen, wie wir uns auch haben, Maserati, Ferraris, aber sie verschiedene schöne Scheiben und so weiter und sagen Hallo erstmal.
Wir bekommen eigentlich wöchentlich mehrere UFO-Meldungen, aber wie gesagt, viele Leute sind dann halt nicht bereit, das vor der Kamera zu schildern. Wir machen hin und wieder auch mal, dass wir da einfach die Audio, aber wenn jemand sagt, ich will auch die Stimme nicht und so, dann was soll das? Also ist halt schwierig, die Leute zu finden, die sagen, ich bin bereit, das zu erzählen. Aber wir finden das wichtig, weil die Beweise sind ja schwierig. UFOs, die erscheinen nicht, also man kann das nicht planen. Man kann nicht wissenschaftlich sagen, ich gehe jetzt dahin und wenn das dreimal kommt, dann gibt's das, oder? Also braucht man diese Zeugenaussagen, meiner Meinung nach. Und jeder kann ja dann selber entscheiden, glaube ich dem Menschen oder nicht. Und es wäre auch mal interessant, vielleicht, dass sich so ein Psychologe oder so das mal anschaut. Und aber meiner Meinung nach waren unsere Zeugen alle glaubwürdig. Also ich habe da bei keinem irgendwie Bedenken, dass er das nicht gesehen hat. Was es ist, ist eine andere Frage, aber ja.
So ist es, ja. Und dann gibt es eben solche Dinge wie eben die Apostelkelle, Apostelzeche. Übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ein ganz großes Danke an Utopion, an Markus Eisenhut und auch an Jörg Vogeltanz, der da nach Klosterneuburg gefahren ist und ich konnte da mitfahren. Und die haben das eben da ermöglicht. Das ist allerdings relativ schwierig, also man hat da nicht sehr oft leider die Gelegenheit. Ich bekam sehr viele Anfragen auch von anderen, die das auch gerne sehen würden, aber also es gibt da keine offiziellen Führungen, also oder Führungen gibt es da in dem Sinne nicht und das ist halt ein bisschen schwierig alles. Aber ja, man kann sich bei Markus Eisenhut übrigens melden. Den findet man eh auch im Archiv und ich glaube, da ist auch seine E-Mail-Adresse angegeben und der kann dann weitervermitteln, falls da wieder mal sowas ist. Das aber nur nebenbei, wollte ich jetzt nur kurz auch noch erwähnen. Und ja, genau, also die UFOs sind divers, schon lange andauernd, in der Intensität in letzter Zeit anschwellend und höchst rätselhaft. Und, aber das ist nicht das Einzige. Natürlich, wir haben halt schon viele verschiedenste Arten von Seltsamkeiten besprochen. Vielleicht noch eine kurz zum Drüberstreuen. Streuen dieses Himmelsgrollen. Also, das finde ich insofern recht interessant, weil ich vor einer Woche, glaube ich, am letzten Sonntag oder so, war ich in Graz spazieren mit einem Freund von mir und wir sind da so in den Lechwald herumspaziert, in Richtung eines Restaurants, was da in der Nähe ist. Und plötzlich hören wir ein Grollen. Und das hat mich sehr erinnert an dieses Grollen, das Olli, du hast da eins aufgenommen, ja. Und da gibt es auch einen Zeugen. Es hat ja ziemlich viel Staub aufgewirbelt, auch dieses Video damals, der also auch so ein Grollen in Deutschland aufgenommen hat. Und ich habe das ziemlich am selben Tag auch aufgenommen. Und das klingt für mich schon irgendwie nach einem Flugzeug, das startet. Ja. Und das Lustige ist nämlich, also mein Freund hat mich da darauf aufmerksam gemacht, was ist denn das? Und ich sage, ja, das. Und für mich war ganz klar, nein, das ist eine startende Jumbo. Ja? Also wir haben da, der Flughafen Graz ist gar nicht so weit weg und es gab da im vorigen Jahr tatsächlich Transportflüge von Masken, also das haben die Masken aus China transportiert, mit Jumbos.
Wie den
Karneval, also
man weiß, oder?
Nein, Covid-Masken. Also, und in Graz landen normalerweise keine Jumbos, aber da schon. Und ich habe dann gleichzeitig gesagt, ja, das ist der startende Jumbo. Ja? Und das war dann, ich habe das wirklich abgewürgt. Ich habe mir gedacht, okay, komm, was soll das sonst sein? Ja? Habe dann aber nachgelesen und also es sind in diesem Jahr keine Jumbos mehr gestartet. Vielleicht war es auch irgendeine andere Maschine, aber das hat also wirklich sehr laut sich angehört. Ja? Keine Ahnung, vielleicht war es doch keine startende Jumbo oder kein startendes großes Flugzeug. Ich meine, es könnten auch Abfangjäger gewesen sein, die gestartet sind. Ich weiß es nicht. Das war aber, ja, ich habe es dann leider irgendwie, ich war mir so sicher, dass das irgendein startendes Flugzeug ist, dass man dann auch gar nicht mal so richtig darauf geachtet haben, muss ich sagen. Aber Olli, erzähl doch mal, ich habe das ja ein bisschen weiter erforscht, diese Geräusche, die da oft auftreten.
Ja, also ich kann vor allem für das, was ich gehört habe, sprechen. Wir wohnen, was sind das, Luftlinie 5 Kilometer ungefähr, Flughafen Zürich-Kloten. Ich wohne in der Gegend seit 30 Jahren ungefähr. Also bei uns fliegen Flugzeuge beim Start manchmal über das Haus. Wir kennen die Geräusche, wir wissen, wie das tönt und meine Frau sagte irgendwann, ich habe gestern was Komisches gehört und zwar, also war schon im Bett und so und das hörte sich dumpf und es grollte und so und dann sagte ich zu ihr, wenn du das nächste Mal hörst, ruf mich. Und dann war das 2 Tage später oder so, rief sie mich und ich ging hoch, hörte das auch und im Haus drin war das einfach, also wenn jetzt ein Flugzeug wirklich ganz tief über das Haus fliegen würde, dann hättest du dieses dumpfe Grollen, aber du würdest dann auch die hohen Töne der Triebwerke hören. Das war aber nicht da, es war nur das dumpfe. Dann habe ich das Fenster geöffnet und es wurde nicht wirklich lauter.
Moment, also das Hohe der Triebwerke musst du nicht immer hören. Also vor allem, wenn es weiter weg ist, dann
ja, nee, sind die hohen so laut, schon. Das war so laut, das dumpfe Grollen war so laut, wie wenn das Flugzeug direkt, sage ich mal, so 100-200 Meter über dir im Start über das Haus fliegt. Ich wohnte 8 Jahre lang in Opfikon, da fliegen die Flieger direkt übers Haus. Ich kenne diese Geräusche. Das war völlig anders. ich habe das Fenster aufgemacht und es wurde nicht lauter, was auch wieder ganz komisch ist. Das kann ja gar nicht sein. Dann ging ich raus in den Garten und das tönte einfach, also ich habe sowas einfach noch nie gehört. Und ich wohne seit 30 Jahren neben dem Flughafen Zürich-Kloten. Also, und da werden auch keine geheimen Projekte ausgeführt oder irgend sowas. Also, und
das war in der Nacht?
Das war nach 10 Uhr, Viertel nach 10 oder so ungefähr.
Da dürfen die noch fliegen.
Ja, die dürfen noch fliegen, klar. Aber ich ging ja raus, also... Wenn du die Türe aufmachst und ein Flugzeug ist irgendwo in der Nähe, dann wird das lauter. Und das war so ein, ja, es hörte sich nicht extrem anders an als ein Flugzeugtriebwerk. Einfach, es war einfach dumpf vor allem. Und das Hohe, das fehlte. Und es war aber, ja, ich kann einfach sagen, ich habe sowas nie gehört in 30 Jahren neben dem Flughafen. Tagtäglich Flugzeuge, die über meinen Kopf fliegen. Und da war nichts. Das war viel dumpfer. Es war, man hatte das, es bewegte sich nicht die Erde, aber man hatte das Gefühl, es ist so, ja,
tief. Wie lange hat das gedauert?
Ich habe es dann nur noch etwa, also im Haus habe ich es gehört, das dauerte vielleicht eine Minute, dann bin ich raus und dann ging es vielleicht noch so 20 Sekunden und dann war es weg. Ich bin da noch draußen stehen geblieben, kam nicht mehr.
Ja, aber wenn es ein Flugzeug gewesen wäre, jetzt, dann würde man das nicht so lange hören, in der gleichen Lautstärke.
Nein, natürlich nicht, nein.
Es war das würde ja schnell leiser werden.
Nein, das war kein Flugzeug. Ja, ja.
Das, ja. Auf jeden Fall sicher auch spannend und also, ich glaube, wir wissen alle nicht, was es war oder was es sein könnte. Glaube ich, jemand hat mal in den Kommentaren geschrieben, Tiefbohrungen.
Ja.
Möglich, aber ja.
Aber warum schaltest du eine Bohrmaschine für genau. 2 Minuten ein und dann nicht mehr und die nächsten Tage auch nicht? Also, genau. Und wir haben ganz viele Zuschriften bekommen, deswegen auf der interaktiven Karte haben wir 70, 80 Einträge. Von Leuten, die Ähnliches gehört haben, die sagen, das war kein Flugzeug. Mhm. Und die haben wir dann natürlich geografisch eingeordnet. Man sieht schon, dass die Häufung um vielleicht Städte ist, wo ein Flughafen ist. Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass die Leute, die uns das melden, das verwechseln. Mhm. Aber es ist hochinteressant, weil das geht ja, in Amerika ging das ja vor, was war das, 10 Jahren oder 8 Jahren oder so, groß durch die Medien. Teilweise hörte man da Himmelsposaunen, nannten sie das. Also so Trompetengeräusche, das war ja jetzt hier nicht so, aber ja, weiß auch nicht, was das ist.
Ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, aber also, das ist ja eine Geschichte, die ja noch ganz andere Auswüchse hat. Also es gibt ja dann Berichte von Menschen, die hören da irgendwelche, die hören nicht so ein Grollen, sondern die hören da irgendwelche Fanfaren. Ja, ja. Die hören teilweise Geräusche. Das hört sich an, wie wenn irgendwie ein Zugunglück da am Himmel passieren würde. Also da gibt es auch wirklich Geräusche, wo ich, also wie gesagt, bei dem, was ich da gehört habe, das sich sehr ähnlich angehört hat, wie das, was du da aufgenommen hast, also ich glaube noch immer, dass das ein startendes Flugzeug war. Ja? Mhm. Aber ich weiß es nicht. Aber es gibt dann auch Geräusche, die sind definitiv, also keine Ahnung, was das ist. Ja? Also dann macht es irgendwer lustig oder es gibt halt vielleicht doch irgendwelche Unsichtbarkeitstechnologien und dann fliegen halt irgendwelche Typen rum mit riesen Lautsprechern und ich weiß nicht. Man kann sich das dann immer wieder irgendwie erklären, aber die Frage ist dann halt, ja, aber warum sollte das wer machen? Ja, keine Ahnung, Brot und Spiele oder so. Also das ist halt, diese Erklärung, die geht immer, ja. Aber die ist halt auch ein bisschen eigentlich mager, gell? Und ja, also, aber ihr habt bis jetzt nur von Grollen gehört, also nicht irgendwelche dieser anderen komischen Geräusche.
Ja, eigentlich schon, ja. Und also bei dem Geräusch, das ich aufgenommen habe, ich sage ja da nicht, das ist irgendwas Außerirdisches oder so. Es ist einfach etwas, das kann ja irgendeine Erdverschiebung oder was gewesen sein, nur hat man nichts gespürt. Ich weiß es einfach nicht. Es hat einfach nicht so geklungen wie ein startendes Flugzeug oder sonst was hier normal ist. Ich würde das jetzt nicht als irgendwie überirdisch oder außerirdisch einstufen, sondern das könnte ein anderes Phänomen gewesen sein. Aber nee, ja. Und von Posaunen oder so haben wir keine Zeugen gehabt bis jetzt, nein.
Ja. Und ja, Moin schreibt, will das Grollen mal hören. Ich suche das mal bei YouTube. Also wenn er bei euch auf den Kanal geht und dann einfach nach Grollen sucht in eurem Kanal, dann findet er das, ne?
Ja, der Himmelsgrollen.
Himmelsgrollen.
Ja, Grollen wahrscheinlich, ja.
Weiß jetzt auch nicht genau.
Okay. Ja. Seltsame Dinge, überall.
Ja.
Glaubt ihr, dass, kommen wir so gegen Ende der Sendung, ja, also Thema Disclosure, glaubt ihr, dass es da Stellen gibt oder Personenkreise oder was auch immer, wie immer man das jetzt bezeichnen möchte, die da mehr wissen? Oder ja. Tappen wir alle gleich im Dunkeln? Nein, also gäbe es da eine Chance für Disclosure? Gäbe es jemanden, der was zu offenbaren hätte?
Ich sage ich auch.
Auf jeden Fall. Also offiziell wird das nicht passieren, meiner Meinung nach. Disclosure, dass eine Regierung sagt, ja. Aber natürlich gibt es ja Leute, passiert. Die was wissen.
2017.
Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Aber
eine Sache muss ich kurz noch einwenden davor oder einwerfen davor. Rimsky bittet mich da, ich habe das leider vergessen vorher zu sagen, beim nächsten glattwandigen Erdstall bitte, bitte mit dem Hammer gegen die Abschlusswand klopfen, ob da eventuell ein Hohlraum dahinter ist. Gute Habt ihr das schon
Idee.
Mal?
Mhm. Nee, gute okay. Idee, ja, super.
Mhm. Okay, wir. Ja. Passt. Ja. Ja, gut. Also zurück zur Frage, gibt es Wissende, die uns darüber mehr erzählen könnten und es nicht tun, aus verschiedensten Gründen, die durchaus plausibel sein können?
Auf jeden Fall. Also wie du auch schon erwähnt hast, die Kirchenabschriften betreffend Handel betrieben haben mit unterirdischen Völkern.
Der Adel auch, vor allem auch, ja.
Genau, denke ich auch, dass man da mal, also wie ich schon mehrmals gesagt habe, auch in unseren Live-Sessions, ich wäre gerne mal eine Maus, die geht in den Vatikan, in die Bibliothek, manifestiere mich dann wieder zurück in den Remo, ja, und kann alle Sprachen, die da geschrieben sind, und kann mich da mal reinlesen. Und ich denke, von daher, zurück auf unsere Geschichte, wo also Gegenwart, wo wir heute sind, es ist nicht mehr so einfach, irgendwelche Regierungscomputer zu hacken wie vor 15, 20 Jahren, sage ich mal, aber es gibt sicher die einen oder anderen, wo da sehr, sehr viel wissen, was sie aus kommerziellen Gründen je nachdem nicht sagen können. Aber was mich doch immer wieder erstaunt ist, wenn es um den Tod geht, auf dem Bett, dann kommen doch immer wieder interessante Fakten, also Fakten. Ich kann es nicht beweisen, aber von hochrangigen Mitarbeitern, Lockheed Martin war auch so ein Fall, wo dann gesagt hat, hey, wir haben Technologien des Star Wars Kinderkram, ja.
Ja, Deathbed Confessions gibt es immer wieder interessante, ja. Mhm. Und das ist schon, also am Totenbett, wenn dann da jetzt jemand noch Geschichten erzählt, also das glaube ich dann. Es kann höchstens sein, dass die das angeblich gehört haben wollen, das erfinden, das kann sein. Möglich. Aber das ist auch schräg. Also jemanden dann, der verstorben ist, dann irgendeine Geschichte, also das, boah, da brauchst du schon einen guten Morgen, wenn du was machst. Also.
Genau. Ja.
Aber ja.
Ja, und wenn es sonst noch schlüssig ist mit anderen, sagen wir mal nicht Beweisen, aber mit anderen Hinweisen schlüssig ist, dann wird es halt dann wirklich interessant.
Ja, und also sicher jemand, der noch am Leben ist und sehr interessant ist und für mich eigentlich der Hauptmann, Bob Lazar, ja. Ganz klar.
Ja, ja.
Da muss man eigentlich nicht mehr groß über diskutieren, sondern nur noch dokumentieren, was da freigegeben wird, irgendwann einmal vielleicht. Ja.
Es wird wahrscheinlich nie zu einer Regierung kommen, die das zugibt. Das glaube ich einfach nicht. Weil
oder sonst nur mit Absichten. Ja, da wäre eine Absicht dahinter.
Ja.
Ich meine, und es gibt vielleicht auch gute Gründe, dass man das nicht sagt. Ich erinnere mich da jetzt an Olli, deine Sichtung, finde ich auch sehr spannend, in Wiltshire,
ja.
Anfang der 2000er, ein silbernes Ei, zumindest dein Kollege hat das, glaube ich, gesehen,
genau, ja.
Das da rumfliegt. Du hast die Scheibe gesehen, du hast von unten gesehen. Ja. Vielleicht haben wir da eh schon mal drüber in der vorigen Sendung gesprochen, ich weiß es nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Aber eben nahe einer Militärbasis. Ja, also gut, war das jetzt eine Drohne, die die Militärbasis ausspioniert? War das irgendeine Technologie, die auf dieser Basis ausprobiert worden ist? War es eine Sinnestäuschung? Habt ihr euch eine Geschichte ausgedacht, um interessant zu sein? Verstehen? Nein, also das kann, es kann natürlich sein, dass es
mitten im Kornkreis Hotspot.
Das mitten Teil flog da, ja. Das war klar. Also,
ja. Nein, das war jetzt halt ernst gemeint. Aber das ist interessant, eben neben einer Militärbasis. Ja. Also das ist schon irgendwo bezeichnet, also und sehr oft neben Militärbasen, ne? Also Bentwaters zum Beispiel und so weiter. Also das ist ja nichts, was jetzt zum ersten Mal auftreten würde. Ja?
Auch Außerirdische schicken wahrscheinlich Drohnen und fliegen nicht einfach das, überall selber hin.
Das, ja, oder ja, wie auch immer. Ja.
Machen wir ja auch so. Voyager 1, ja. Voyager 2,
ja,
andere
genau.
Satelliten auf Merkur, Venus, auch.
Ja. Richtig, genau. Das sind alles Drohnen, ne? Also Curiosity,
genau.
Was da am Mars rumfährt, inzwischen auch fliegt.
Plastikfotografieren.
Ja. Sind Drohnen, ne? Und irgendwo steht dann einer am Mars und sagt, hey, schau, da ist was. Nein, also Drohne. Ja, es ist eine Drohne.
Ja, ja, genau. Ja.
Die feiern dort alle schon.
Ja.
Die haben uns gefunden.
Ja.
Ja.
Ja. Wir stehen weiterhin vor einem Rätsel. Wenig überraschend. Aber ihr dokumentiert das wirklich vorbildhaft. Was ich mir halt noch notiert habe, ist Stichwort Zukunftsaussichten. Also, was plant denn der Hangar 18B so in nächster Zeit?
Ja, es wird sicher weitergehen mit den UFO-Zeugen. Es wird auch weitergehen mit den Erdstellen. Und wir werden noch wahrscheinlich, hoffentlich, nächstes Jahr in Richtung Schwarzwald gehen. Da gibt es auch ganz spannende Fundstellen im Wald. Treppen, die irgendwie an einem Fels hochgehen. Keiner weiß warum und wozu, und ja, das sind ein paar der Dinge, die wir vorhaben.
Ja, also jetzt im Moment, Uli schneidet die diesjährigen AS-Vorträge, die kommen dann im neuen Jahr. Wir sind natürlich auch immer und super dankbar, dass wir da mit Ramon Projekte machen dürfen. Durch das ist auch meistens oder oft noch Luc Bürgin. Dieser hat mal in Aussicht gestellt, dass er sein Archiv dass wir sein Archiv dokumentieren dürfen. Das dürfte auch sehr spannend werden. Wir konnten da ja,
glaube ich,
die Dokumentation da von Mirin Dayo von ihm bei uns das Original hochladen, und da kommen bestimmt noch einige solche Dinge hervor, denken wir. Also,
Wir planen eigentlich einfach so weiterzumachen wie bis anhin, und dann stolpert man automatisch immer wieder über Themen. Auch das mit den Erdstellen hatten wir ja nicht geplant, sondern da sind wir einfach darauf gestoßen, durch diesen Vortrag von Professor Kusch.
Also ich kannte Professor Kusch schon vor zehn Jahren oder so. Aber
seine Datierungen waren
ja neu. Und auch, und dass wir da was gesagt, machen könnten. Ja, also.
Das ist so... Ja. Interessant, da müssen wir was machen. Ja. Und so wird es auch in Zukunft wieder Themen geben, auf die wir stoßen werden durch unsere Arbeit.
Ja, und da gibt es viele. Also ich meine, jetzt Werner Betz ist bestimmt demnächst auch ein Thema. Oder eben auch
ja, also Andreas Werner Müller. Betz, muss man vielleicht sagen, der hat jetzt schon zwei Bücher über Portale geschrieben. ist ein gewisser Zusammenhang mit den Erdstellen, weil wenn man die Erdstelle mal benutzen konnte zum Beamen, ist ja das genau das, was mit Portalen auch gemacht wurde. Und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, eben über Portale, das neue. Und ja, Mitte November werden wir ihn interviewen dazu.
Ja, ja. Die Ideen gehen nicht aus. Wir haben meistens zu wenig Zeit. Also.
Ja, das Problem kenne ich. Ja.
Ja, wir machen das immer noch als Hobby und ist auch immer schwierig, irgendwie viele Leute zusammenzubringen für einen Tag unter der Woche. Also alle müssen frei nehmen, aber ja, deswegen sind wir nicht immer alle, aber so oft das geht.
Aber ihr seid zumindest zu viert, ihr könnt euch das ein bisschen aufteilen, das ist ja schon mal sehr gut.
Ne? Ja, klar.
Du bist
klar.
Alleine.
Ja, das ist... Aber gut, ich mache jetzt auch was anderes. Ihr dokumentiert da mehr, ich spreche dann eher mit Leuten, die dann sowas dokumentieren und versuche dann irgendwie da die Fäden vielleicht zusammenzuführen oder was auch immer.
Das ist doch super. Nur gemeinsam kommen wir vorwärts.
So ist es. So ist es natürlich, ja. Ja, also ich hoffe, ihr habt da noch viele, viele also bin mir sicher, dass ich dann, vielleicht melden sich auf die Sendung heute, Tarek braucht Praktikanten, schreibt jemand. Vielleicht melden sich auf die heutige Sendung ja noch ein paar neue Zeugen, würde mich sehr freuen und ja, vielleicht mache ich auch mal was mit dem Luc Bürgin oder dem Ramon in Zukunft. Ja. Oder auch vielleicht der Frau Doktor wieder, das fände ich sehr spannend, mal sehen. Okay. Ob das zustande kommt, einmal auch aus einer anderen Perspektive auf das Thema Erdstelle eingehen. Mhm. Mirin Dayo wäre auch so ein recht spannendes Thema, glaube ich. Also es gibt Unmengen von Dingen. Ja. Ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen. Nee. Und auch euch sicherlich nicht die Phänomene und Zeugen, die ihr dokumentieren könnt. Und ja, ich würde sagen, wir setzen uns dann irgendwann wieder mal zusammen.
Gerne.
In ein, zwei Jahren und schauen, was da so passiert ist.
Das hört sich absolut. Das
auch an. Super, ja. Das sehr gerne. Würde uns freuen. Ja. Absolut,
ja. Mich auch und ja, also vielen Dank.
Ja, dir auch, Tarek, danke.
Ja.
War super.
Ja,
Spaß gemacht.
Unbedingt weiter so machen, ist perfekt.
Hat großen Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für eure Arbeit und dass ihr das alles auch natürlich kostenfrei ins Netz stellt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das kostet schon auf jeden Fall Zeit, viel Zeit, aber auch das Equipment und bla bla bla. Und ja, Benzin wird auch immer teurer. Und was auch immer, ja. Also wirklich toll. Bin gespannt.
Danke gleichfalls.
Ja, ich bin gespannt.
Kompliment geben wir gerne zurück.
Absolut.
Bin gespannt, was ihr da in den nächsten Jahren noch so alles an Land zieht und freue mich auf unseren nächsten Plausch.
Ja, danke.
Wir uns auch. Ja. Danke.
Alles Gute.
Dank. Alles klar.
Auch deiner Hörerschaft.
Genau.
Ja, vielen Dank. Ja. Okay.
Tschüss.
Dann bis dann.
Ciao.
Ciao.
Draußen.
Tschüss. Tschüss.
Crop FM. Irgendwo. Da draußen.
Und das nächste Mal, Crop FM findet in 2 Wochen statt. Und sehr spannender Gast. Matthias Weiß ist live zu Gast und der studierte evangelische reformierte Theologe und ausgebildete Seelsorger spricht über seine Arbeit mit der Technik des Händeauflegens. Geistiges Heilen nach alter Tradition, wenn man das so sagen kann. Lese auch gerade sein Buch, wirklich sehr spannend. Ja, freue mich sehr drauf. Wieder mal so ein bisschen ganz andere Ecke, aber auch ein sehr spannender Mensch, wie ich finde. Also wir hatten auch schon mal ein Vorgespräch, das war sehr, sehr angenehm, sehr interessant. Und ja, er kommt eben wirklich auch, würde ich sagen, der christlichen Tradition, was ich auch spannend finde. Ja, also quasi wirklich ein traditioneller Zugang irgendwo. aber sicherlich mit einer sehr starken persönlichen Note aus. Aber was rede ich da? In 2 Wochen wissen wir dann mehr, und zu hören am 18. November 2022, same time, same station. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am 18. November 2022. Macht es gut.
Curtain's gonna fall.